Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
2025 neigt sich langsam aber stetig dem Ende zu. Zeit, die Flinte ins Filmkorn zu werfen? Nein, nicht ganz. Wir schauen uns die letzten Mohikaner des Kinojahres an. 10 einsame Filme, auf die wir noch gespannter sind als meine Lederhose zum Oktoberfest. Herzlich willkommen zu, ja nicht zu einem weiteren Potpourri, sondern zu einem bunten Potpourri an Filmen, die von jetzt bis zum Jahresende noch erscheinen werden. Hallo Yves.
Das war aber ja eine Anmoderation, meine Güte.
Sie basiert auf einer wahren Geschichte, die sich vor 2 Tagen hier ereignet hat.
Was denn, dass du jetzt zum Oktoberfest gehst?
Ich habe nochmal geguckt, ob ich meine alte Lederhose reinpasse. Und? Weil ich heute aufs Nein, keine Chance. Das war, die habe ich gekauft vor 10 Jahren, vor 30 Kilo ungefähr. Und Life Goals, ich schmeiß die nicht weg, ich schlepp die bei jedem Umzug mit mir rum. Die wird irgendwann wieder passen. Das ist ein Life Goal.
Amen. Amen. Ja, heute gibt's ein Ranking tatsächlich. Ist ein bisschen anders als die üblichen Potpourri-Episoden. Und zwar, wir sind wirklich in uns gegangen, weil der Tenor zurzeit online ist, das war's mit dem Kinojahr für 2025. Also klar, die ganz großen Blockbuster waren ja die großen 3, Jurassic World, Superman und Fantastic Four, das stimmt. Avatar erwähnt hier und da noch Leute, aber ansonsten ist irgendwie Ruhe. Wir sind der festen Überzeugung, da gibt's noch ein paar Sachen, auf die man sich freuen sollte oder zumindest auf die man ein Auge werfen sollte, weil dieses Kinojahr ist bei weitem noch nicht zu Ende. Es kommen ein paar Filme, die sogar bei mir auf meinem YouTube-Kanal zu Beginn des Jahres mache ich immer so eine Liste mit denen, auf die Filme freue ich mich dieses Jahr. Es gibt sogar noch Filme, die auf dieser Liste sind, die noch nicht abgearbeitet wurden. Und was ich auch ganz toll finde, also wir sind ja jetzt in der Endphase dieses Jahres, was auch krass ist, wie schnell dieses Jahr wieder rumgegangen ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Es gibt ein paar Filme, von denen wusste man halt auch vorher gar nicht, dass die kommen. Und ehrlich gesagt, das sind immer die Filme, auf die ich mich dann doch irgendwie am meisten freue, wenn die so unter meinen Radar fliegen. Dieses Jahr war generell für mich das Jahr von den Filmen, die unter den Radar fliegen, auf einmal rauskommen und du sagst, what? Sowas wie Weapons. Weißt du? Mhm. Weapons, ich wusste nicht zu Beginn des Jahres, dass dieser Film kommt. Oder Bring Her Back war sowas, The Ugly Stepsister war sowas. Also es gab so viele Filme, die wirklich, letztes Jahr war das mit The Substance so. Der kam ja auch gefühlt aus dem Nichts und hat er dann richtig gekriegt. Und ich hoffe, wie gesagt, wir haben hier auch ein paar größere Filme drauf, definitiv auf der Liste. Also es sind jetzt Filme, von denen wir wussten seit letztem Jahr, dass sie dieses Jahr kommen. Aber es ist äußerst spannend und ich habe Bock, über ein paar dieser Filme zu sprechen. Wir haben eine richtig bunt gemixte Liste. Ich möchte für mich als persönlichen Disclaimer raushauen. Ich habe Marcos Liste zuerst gesehen und habe meine dementsprechend angepasst. Ich hätte nichts langweiliger gefunden, als bei jeder bringt 5 Filme mit, aber 2 oder 3 doppeln sich. Hätte ich doof gefunden und deswegen dachte ich mir, okay, du hast den drauf, dann nehme ich den nicht drauf. Mhm. Aber ja, sei dir bewusst, auf ein paar deiner Filme freue ich mich auch sehr. Erst recht auf einen, auf den du mich gerade erst aufmerksam gemacht hast. Also wirklich vor, 10 Minuten?
Ja. Aber während wir das hier aufnehmen, ist gerade ein neuer Film gestartet, der jetzt, glaube ich, überraschend sich auf all eure Watchlisten katapultiert hat. Das ist ja One Battle After Another. Jetzt ist es aber so, ich habe den vorgestern gesehen und ich bin auch immer noch so ein bisschen in der Meinungsfindungsphase. Und du schaust ihn heute Abend, deswegen werden wir
morgen.
Ach so, morgen. Okay. Und du schaust ihn morgen und deswegen werden wir ihn nächste Woche wahrscheinlich besprechen. Und dann in irgendeinem Potpourri, irgendwann im Oktober, werden wir dann auch über das Alien-Earth-Finale noch mal kurz reden. Aber wer es eiliger damit hat, Du hast schon ein YouTube-Video dazu gemacht. Ich teile die Meinung auch, ohne es gesehen zu haben. Ich habe nur die Überschrift und das Thumbnail gesehen. Ich weiß genau, was du meinst. Wer dazu eine ganz lange Ausführung unbedingt braucht, der wird auch fündig bei GigaTV Mac, meinem anderen YouTube-Channel, oder bei dem Podcast Die Quadrataugen. Da habe ich auch eine Stunde lang über das Finale von Alien Earth geredet. Das müssen wir jetzt nicht nochmal in eine extra Folge packen. Hört dazu unsere Folge, die wir schon gemacht haben. Daran hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist eigentlich vieles von dem eingetreten, was ich prognostiziert oder befürchtet habe. Und einiges, was ich gehofft habe, wird dann irgendwann anders vielleicht verhandelt in dieser Serie. Das machen wir dann wann anders. Aber jetzt kommen wir zu 10 Filmen, auf die wir uns dieses Jahr ganz besonders freuen. Und deine Nummer 5 ist ein Film. Ich wusste, dass der kommt, aber ich wusste nicht, was ich erwarte, bis ich das erste Bild gesehen habe, das erste Promobild. Weißt du noch? Das war Paul Rudd und
Jack Black.
Und dann, oh, okay, das ist ein anderer Film, als ich dachte.
Weißt du überhaupt, worum es in dem neuen Film geht? Also
ich habe den Trailer gesehen.
Ah, gut, okay, gut.
Mit dem Bild haben sie ja gesagt, auch worum es geht. Ich hatte nur ich hatte schon vorher davon gehört. Wir haben, also du auch, oder? Wir haben beide davon gehört, es kommt ein Remake von Anaconda. Und wer möchte denn ein Remake von Anaconda, diesem, jetzt muss ich überlegen, war es 90er oder Nuller Jahre Film? 90er Film.
90er, ne? 90er. 90er. Ja. Ich muss sagen, der originale Anaconda ist einer meiner Lieblings-Guilty Pleasures. Der ist so herrlich scheiße. Also der ist super. Also erst recht, John Voights Performance in diesem Film ist so lustig.
Ich dachte schon, dass das jetzt kommt, ja.
So, die Szene, wo er ausschaut, als wenn er Jennifer Lopez essen will. Und ich weiß nicht warum. Also, ja, Jennifer Lopez spielt ja auch mit und Ice Cube. Also es ist halt, ich finde, dieser Film ist überraschend unterhaltsam. Also er ist natürlich nicht gut. Also, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Anaconda ein objektiv guter Film ist. Aber so für, in der Trash-Sparte hat er ein Herz, habe ich ein Herz für Anaconda. Und deswegen, ich habe auch das Gefühl, manche Filme sind so krass Produkt ihrer Zeit, die brauchen kein Remake. Weißt du, ich brauche im Leben nicht einen ernsteren Anaconda-Film. Weißt du, oder der Dark Knight der Anaconda-Filme. Oh Gott, bitte nicht. So, also der einzige Grund, warum man Anaconda überhaupt guckt, ist, weil er so trashig ist. Und aber der ist ja trashig der nimmt sich ernst. Und das macht ihn ja so trashig, der zwinkert nicht. Das Remake, das jetzt kommt, das zwinkert ohne Ende. Es ist ein Meta-Remake. Das bedeutet, der Film spielt in einer Welt, in der es den Film Anaconda gibt, als Film. Jack Black und Paul Rudd sind Riesenfans des Anaconda-Films. Es ist deren Lieblingsfilm. Und seitdem die Teenager sind, wollten sie ein Remake dazu machen.
Warte mal, reden wir jetzt gerade von den echten Personen oder reden wir jetzt von den Filmfiguren?
Nein, das ist die Handlung des neuen Films.
Ja, genau.
Deswegen habe ich ja gesagt, das ist ein Meta.
Ja. Ich verstehe ja da nicht, von welcher Seite das gerade Meta ist. Sind die wirklich so und wollten das schon immer machen? Und deswegen machen sie diesen Film?
Nein.
Ich habe jetzt verstanden, aber deswegen habe ich nachgefragt. Verstehst du? Weil die Meta-Ebene geht ja in beide Richtungen. Wir haben hier einen Film, der ist ein Remake. Der handelt davon, von einem Remake zu einem Remake. Also ja. Insofern Meta.
Yeah. Ja, genau. Obwohl, ich habe gesagt, die beiden waren Teenager, die waren safe nicht Teenager, weil wie alt ist J-Lo? J-Lo ist jetzt in ihren späten 50ern.
Paul Rudd ist ja irgendwas über 50, geht auf die 60 zu, glaube ich. Sieht nun nicht so aus. Sieht er 20 Jahre jünger aus. Und Friends war ja Anfang, Mitte 20 ungefähr, oder? Als dann Friends dazu kam, es war Anfang Nuller Jahre.
Ja, und Jennifer Lopez ist auch ungefähr gleich alt wie Paul Rudd, deswegen Teenager stimmt nicht, aber ja, die waren halt riesen Fans. Also deren Charaktere. Ich weiß nicht, wie die beiden im wahren Leben dazu stehen. Aber deren Charaktere wollten immer ein Remake machen, jetzt wollen sie es machen, als deren Schlange für den Film versehentlich geköpft wird. Müssen sie jetzt wirklich in den Amazonas fahren und da gibt's eine echte gefährliche Anaconda. Und das ist der Plot des neuen Films. Und ich muss sagen, wenn man schon ein Remake macht von einer Trash-Perle wie Anaconda, dann lieber so und mit einem fetten Augenzwinkern, das, was der originale Film nicht hatte. Und Thandie Newton in einer Comedy-Rolle zu sehen, ich weiß nicht, ob ich das mal gesehen habe. Hast du Thandie Newton schon mal Comedy machen sehen?
Sie heißt Thandie Newton. Du verbesserst mich immer so gerne. Oh. Und die Frau wird Thandie Newton ausgesprochen. Deswegen verbessere ich dich jetzt mal.
Vollkommen okay. Fair.
Ich habe noch ein Déjà-vu. Ich hätte schwören können, diesen Wednesday-Moment hatten wir schon mal. Aber das ist auch schwer zu merken. Thandie Newton. Also, dann schreib dich anders. Thandie Newton, ich habe ehrlich gesagt den Trailer ja auch gesehen vor 2 Wochen oder wann das war. Und ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass Thandie Newton da drin ist.
Oh, Thandie Newton,
da kommt die Rolle, ich sag mal, Rock'n'Roller. Da ist sie sauwitzig.
Stimmt, und ich sehe gerade der kontemporäre Klassiker Norbit.
Ach, ernsthaft?
Kennst du noch Norbit?
Du, das ist ein Film, den ich aktiv in meinem Leben gemieden habe.
Ja, da spielt sie auch mit. Aber sie spielt eigentlich, wenn sie in Komödien ist, immer die Straight-Man-Figur. Also da ist sie eher so die seriöse Figur, die dann den Kontrast herstellt zu den Witzbolden. Zumindest sieht's im Trailer aus, als wenn sie auch mal so ihre Humormuskeln flexen kann. Jack Black und Paul Rudd gehören ja zu dem, wie hießen die damals? Es gibt ja das originale Frat Pack, ne?
Mhm, mhm.
Und da gibt es das Splat Pack, das ist Tarantino, Rob Zombie, Eli Roth, Robert Rodriguez, und dann gab es noch ein weiteres Pack.
Das ist Brad Pack tatsächlich.
Yeah, danke.
Du musst es kurz elaborieren, du musst kurz erklären für die, die es nicht kennen, weil wir sind ein bisschen älteres Semester. Wir waren Kinder, als Anaconda rauskam. Das Fred Pack waren Fred Astaire, Frank Sinatra? Stimmt, Fred Astaire? Nee, Fred Astaire nicht. Bist du noch bei mir?
Ich irre mich. Wir haben beide gerade einen Fehler gemacht. Das Rat Pack.
Nee, die sind das Rat Pack. Ja, genau, stimmt. Die sind das Rat Pack und Fred Pack ist dann Brad Pitt und so weiter, oder?
Nein, Brad Pitt nicht. Also das Rat Pack waren, ja. waren Sinatra.
Sinatra auf jeden Fall.
Nat Dean King Martin. Cole, Mickey Rooney und so weiter und so fort.
Ja.
Miles Davis Jr. Und das Frat Pack, was ja auch Sinn macht, ist eine Gruppe von Comedians, die früher erst recht sehr, sehr viel zusammengearbeitet haben. Der Name war eine Anspielung. Das ist Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, Will Ferrell, Steve Carell, Jack Black, Seth Rogen, Paul Rudd und Vince Vaughn. Und die haben ja sehr, sehr, sehr viel früher zusammengearbeitet. In Anchorman hatten die alle Gastauftritte beieinander. Die haben The Wedding Crasher gemacht. Die haben Starsky and Hutch das Remake gemacht. Die haben die Zoolander-Filme gemacht. Hm. Und so weiter und so fort. Das war so eine kleine
Ja, aber das Brad Pack gibt's wirklich. Also das Brad Pack sind Leute wie Emilio, das ist aus den 90ern und 80ern. Das ist Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Demi Moore gilt sogar dazu. Ich habe gerade Wikipedia-Artikel auf. Charlie Sheen. All diese Leute sind aus dieser Generation, die zusammen Filme gemacht haben. Robert Downey Jr. zählt da sogar mit rein, schon Sean Penn. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich hier
ja,
das ist hier alles richtig?
Ja, das sind alles diese Coming-of-Age-Filme. Also der damaligen Zeit. So.
Ja, stimmt, natürlich, ja.
Das ist alles so im Fahrwasser auch von The Breakfast Club. Aber das Frat Pack ist halt diese Comedy-Garde, die früher halt richtig, das vergisst man häufig. Diese Comedies von denen, das waren früher richtig erfolgreiche Kinofilme. So mittlerweile diese Big-Budget-Comedies, die gibt es in dieser Form zurzeit so gut wie gar nicht. Man hat es dieses Jahr probiert mit der nackten Kanone. Aber diese wirklich extrem Big-Budget-Comedies mit einem riesen Budget, so dass ja die reine Comedies sind, gibt's schon lange nicht mehr.
Nee, mit Budget. Comedies, nicht Big Budget. Ich glaube, es gibt gar keine Big Budget Comedy. Ich glaube, es gibt keine, also Big Budget im Sinne von Hollywood Big Budget, also über 100 Millionen. Ich glaube, es gibt kaum Comedies, die so viel kosten. Also wahrscheinlich schon, sowas wie Hangover 3 oder so, einfach nur weil die Gehälter so hochgeschossen sind, aber nicht Hangover 1, weißt du, was ich meine? Also es gibt ja eigentlich im Prinzip nur Mid Budget Comedy und da haben wir ja drüber geredet im Podcast über die nackte Kanone, dass das so wieder ein Versuch war, das zurückzubringen und es hat nicht funktioniert. Der ist ja mehr oder weniger gefloppt an den Kinokassen. Aber es gibt's halt im Streaming-Bereich ganz viel. Da sind die Budgets aber eher höher, weil die Gehälter so hoch sind. Für irgendwelche Starschauspieler. Sowas wie John Cena und Idris Elba in Statement. Statement heißt der Film. Das ist eine Action-Comedy. So, das ist so, sowas in der Richtung, ne? Kann man das so festhalten?
Das kann man so festhalten.
Ja. Aber du hast recht, dieses Genre ist ausgestorben, ne? Diese Coming of Age. Wobei, die waren ja damals keine Stars, die sind erst durch diese Filme zu Stars geworden und die Filme selber können nicht so teuer gewesen sein. Die wurden ja irgendwie in den Sommerferien in Highschools gedreht. Kann nicht so teuer gewesen sein.
Absolut. Na, auf jeden Fall, Anaconda könnte für, also der neue Anaconda könnte für das Anaconda-Franchise das werden, im besten Fall, was 21 Jump Street geworden ist für die Serie. Und 21 Jump Street war ja extrem lustig. Also den fand ich sehr, sehr lustig. Und ich mochte 22 Jump Street sogar noch einen Ticken mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, den ersten mag ich mehr. Aber der zweite hat also die Szene mit Ice Cube, die musste ich jetzt in den letzten Wochen sehr viel denken, wegen War of the Worlds. Also diese eine Szene hat mich gebrochen in 22 Jump Street. Die ist so unglaublich gut. Dieser Moment der Realisierung in den Augen von Channing Tatum und Ice Cube, was hier gerade los ist, und Jonah Hill. Es ist wirklich die vielleicht lustigste Szene in beiden Filmen zusammen.
Und die Credits, die sind fucking lustig. Ich weiß nicht, ob du die Credits kennst von Teil 2, wo all diese Fake-Sequels da noch entstanden sind. Die sind sehr lustig durch diese ganzen Sequenzen. Ja, aber auf jeden Fall, Anaconda, es klingt nach so einem verrückten Konzept. Das kann halt echt in beide Richtungen gehen. Ich kann auch sagen, oh Gott, ja gut, hat überhaupt nicht funktioniert, ist Mist. Aber erstmal gefällt mir die komplette Marketingkampagne, mir gefällt die Idee dahinter. Das klingt so bescheuert, das ist schon fast genial werden könnte.
Die sind auf jeden Fall sehr ballsy, weil sie den Film, hast du gesehen, wann sie ihn rausbringen? Guck auf das Datum.
Weihnachten. Direkt, also am ersten Weihnachtstag.
25.12. Das ist ja crazy. Also die denken auch, das ist ein Holiday-Film. Da gehen die Leute rein. Finde ich interessant. Ich war dann dementsprechend, weil ich durch dieses Film schon ein bisschen gepreppt wurde auf den Film, durch dieses Foto, meine ich, wurde ich gepreppt für diesen Film, dieses Promo-Bild. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Trailer, weil ich fand den gar nicht so lustig. Aber es ist vielleicht auch eine Metaebene zu sagen, okay, wir haben diesen einen Film aus den 90ern, der berühmt ist wegen der schlechten CGI-Anaconda. Dann machen wir doch eine schlechte CGI-Anaconda 20 Jahre später. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Message ist. Ich fand ihn gar nicht so lustig, außer dass es wirklich lustig aussieht, wenn Jack Black mit einem toten Schwein auf den Rücken gefesselt durch die Gegend rennt, war für mich instant lustiger als alles, was ich vom Minecraft-Film gesehen habe. Also das ist das Einzige, was ich daraus mitnehme. Und ich würde ihn gucken in der Pressevorführung, aber ich bin jetzt nicht so super gehypt drauf wie du.
Ich freue mich tatsächlich, dass es im Trailer noch nicht so richtig krass vorangeht mit Gags, weil im besten Fall könnte der auch so ein bisschen sowas werden wie Tucker and Dale vs. Evil, wo ja der Humor entsteht aus den Splatter-Sequenzen, die alle unbeabsichtigt sind. Was ja dieser brillante Humor von Tucker und Dale ist. Ich liebe ja die Szene, wo der eine Typ, ist es Dale, wo er versehentlich einen Bienenstock aktiviert und während er mit einer Kettensäge unterwegs ist. Dann fängt er an, davor wegzurennen. Der eine Typ denkt, der Hillbilly jagt mich mit einer Kettensäge, rennt vor ihm weg und wird aufgespießt. Also wenn wir derartige Gags haben und das so im Zusammenhang mit, wir drehen einen Film über eine Anaconda, dann wird's echt, das könnte lustig sein. Wenn sie damit ein bisschen spielen, dann kann das sehr lustig sein. Dann könnte das auch so in die Richtung Tropic Thunder gehen.
Ja, das erinnert an Tropic Thunder dann. Tropic Thunder liebe ich sehr. Tucker und Dale bin ich halt aber kein Fan davon. Ich finde den charmant, aber ich fand den nie super lustig. Und du hast recht, der Anaconda gibt mir diese Tucker und Dale Vibes. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich, warum ich nicht so sold bin.
Das Einzige, was mir wirklich nicht gefällt, ist das Poster. Das Poster sieht aus wie ein weiterer Jumanji-Film.
Ich habe das Poster nicht gesehen.
Das Poster sieht hart scheiße aus. Also ohne Witz, stell dir mal vor, das ist nicht Paul Rudds Gesicht neben Jack Black, sondern The Rock und du hast Jumanji 3. So wirklich.
Ja, warte, ich schau.
Schau's dir mal an.
Ja, okay, doch, das habe ich gesehen. Das habe ich nur vergessen. Ja, absolut. Das könnte auch ein Jumanji-Poster sein, das ist richtig.
Ja.
Das Interessante ist, man erkennt Paul Rudd in dem Shot nicht. Weil er kriegt da von der Anaconda das Gesicht so glatt gezogen. Ich weiß, dass es Paul Rudd ist, deswegen erkenne ich ihn. Und auf dem Poster steht Paul Rudd drüber. Aber auf den ersten Blick sehe ich nicht, dass es Paul Rudd ist. Da hätte es genauso gut, wie heißt denn der noch mal? Jason Lee sein können.
Mhm.
Also der von My Name is Earl.
Ja, klar. My Name is Earl ist übrigens eine tolle Serie.
Ich liebe die, ich habe die auch auf DVD sogar, weil die so schwer immer zu kriegen ist, habe ich mir die auf DVD oder Blu-ray gekauft.
So traurig, dass die abgesetzt wird.
Ich auch. Ich habe zwei Sachen aus dieser Serie, die ich bis heute immer noch benutze. Zwei Redewendungen. Ich benutze sie wirklich und ich habe die neulich meinem Neffen beigebracht und er liebt sie. Die eine ist, immer wenn er seinen Bruder Randy geweckt hat, ist er mal reingekommen, wakey wakey, hands off snakey, was gut jetzt zu Anaconda passt. Und mein Neffe hat das ungelogen eine Woche lang gesagt, die ganze Zeit, ohne genau zu wissen, was es bedeutet, aber ich wollte ihm das jetzt auch nicht zu sehr erklären. Und das zweite ist, damn it, Randy. Dieses Damn it, Randy, ich lieb's. Also wirklich, ganz großes Herz für My Name is Earl. Eine meiner liebsten Single-Camera-Comedies da draußen.
Ja, die ist super. Also erst recht, wenn ihr sowas mögt wie Malcolm oder Scrubs, das ist so ein bisschen in deren Spirit.
Absolut. Wir werden irgendwann mal ein Ranking finden, wo das reinpasst. In diesem Ranking haben wir eigentlich die perfekte Überleitung schon verpasst, weil wir haben über 22 Jump Street geredet. Und das ist, glaube ich, auch ironischerweise einer der letzteren Filme, die man so in Erinnerung hat, wenn man an Channing Tatum denkt. Weil der hat sich ja eine größere Auszeit genommen. Ich glaube, auch wegen seiner Scheidung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das nochmal zusammenhängt. Und er kam ja zurück mit diesem Hundefilm. Ich glaube, da ging es um einen Army-Veteran, der mit seinem Hund alleine ist. Weißt du nicht, welchen ich meine? Ich glaube, das war sein Comeback-Film, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Schau ich mal gerade.
Und dazwischen hat er immer wieder so ein paar Sachen wie Hateful Eight und sowas, wo er nur ganz kurz vorkam. Ich habe auch noch Gutes von diesem Film gehört.
Er kam auf jeden Fall schon vor 2 Jahren zurück mit einem größeren Film, und zwar dem Abschluss seiner Magic Mike-Trilogie.
Ach ja, stimmt, der war ja auch noch.
Ich habe die alle nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
Magic Mike?
Ja.
Ja, ich kann den ersten sehr empfehlen. Der erste ist nämlich, anders als man erwartet, ist ein Drama von Steven Soderbergh. Mit einem fantastischen Matthew McConaughey übrigens. Du solltest echt, nur wegen Matthew McConaughey solltest du es gucken, wegen Orion, damit du immer weißt, wo es herkommt. Aber das Besondere an Magic Mike ist übrigens, dass es semi-autobiografisch ist. Weil es erzählt die Geschichte, wie Channing Tatum als Stripper sich Geld verdient hat. Also das war wirklich sein Lebensweg. Also als Tänzer und Stripper hat er Geld verdient in Florida.
Das war bei mir ähnlich, bevor ich zum Moviepilot gekommen bin.
Ja, bei mir auch, aber es haben so wenig Leute dafür zahlen wollen, mich so zu sehen. Und so ist dann Channing Tatum, sich dann der Lederhose, die nicht gepasst hat. Und Channing Tatum hat ja daraus dann irgendwann eine Filmkarriere gemacht. Also erst als Tänzer und ich glaube, ist er nicht mit Step Up oder so groß geworden? Das war's doch, ne? Yep.
Ja, Step genau. Up daher ist ein kommt geiler das. Film. Also Step Up ist, also wenn es um Tanzfilme geht, wirklich guter Film. Der erste.
Ist der zweite Step Up to the Streets?
Ich glaube, das ist schon fast der dritte, aber bin ich sicher.
Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe einen gesehen, aber nicht den ersten. So, und so ähnlich ist es bei Magic Mike. Du hast einen ersten guten Film und der Rest ist nur noch Guilty Pleasure für Frauen, die unbedingt ins Kino wollen. Weißt du, was ich meine? Aber der erste Magic Mike, da lege ich die Hand für ins Feuer, das ist ein richtig interessanter, gut gemachter Independent-Film. Und deswegen schwer zu empfehlen. Und wie gesagt, noch von Soderbergh, für den habe ich ja eine große Schwäche, hat man schon oft hier. Aber Tatum ist jetzt zurück, so oder so zurück. Und Lucky Logan übrigens, in den letzten Jahren einer meiner lieberen Filme und auch mit ihm, war ja auch ein Soderbergh-Film. Also die zwei sind Kollaborateure. Und deswegen bin ich aufmerksam geworden auf diesen Film, den ich jetzt besprechen möchte, meine Nummer 5. Der kommt am 27.11., also ist noch gut hin. Und ein Film, den du nicht auf dem Schirm hattest, weil den Trailer hast du gerade erst gesehen, kurz vor der Aufnahme. Und der hat dir ja auch gefallen. Ich habe dich schon kichern gehört. Ich wette, ich weiß, welche Stelle. Du hast gekichert, als Peter Dinklage das Geld in der Hand hat. Was da, das?
Nee, da auch, ich hab noch da mehr gekichert. Da war noch irgendwas davor, worüber ich gekichert habe. Aber im Gesamten sieht das Ganze sehr, sehr spaßig aus. By the way, ich habe kurz nachgegoogelt. Du hast recht, der zweite Step-Up ist Step-Up to the Streets.
Den habe ich, glaube ich, gesehen. Den fand ich nicht gut.
Ja, du, also nach Teil 1 leben die Filme eigentlich davon, dass sie tolle Choreografie nur noch haben, aber keine Handlung. So, ja, hat mir richtig gut gefallen, aber erzähl doch erstmal den Zuhörern da draußen, was überhaupt Roofman ist.
Roofman ist eine Geschichte, von der ich vor Jahren gehört habe, deswegen habe ich beim Trailer ohne, weißt du, ich habe so eine Krankheit, ich lese bei Trailern nicht die Texte. Diese Einblendungen. Deswegen ist mir nicht aufgefallen, based on a true story, dass es schon im Trailer drin ist. Ich gucke den Trailer und denke mittendrin, ich kenne die Geschichte. Ich habe das als Artikel gelesen vor Jahren, vor 10 Jahren oder so. Ist ewig her. Das sieht man auch daran, weil ein Toys R Us sehr prominent eine Rolle spielt in diesem Film. Und Toys R Us gibt's ja, glaube ich, gar nicht mehr.
Nee.
Also in Deutschland zumindest nicht mehr, da haben sie sich komplett zurückgezogen. Ich meine, in den USA auch. Und die Geschichte handelt von einem Einbrecher, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und der ist erst ins Gefängnis reingekommen, weil er McDonald's immer überfallen hat. Ich habe McDonald's-Filialen. Und ist immer durch das Dach reingekommen. Deswegen haben sie ihn Roofman genannt. Und der ist ins Gefängnis gekommen und ist da wieder ausgebrochen. Und um nicht gefasst zu werden, hat er sich in einem Toys R Us versteckt. Er lebte da quasi zwischen den Wänden, unbemerkt, zwischen diesen Mitarbeitern des Toys R Uses. Monatelang hat sich dann nur von Babynahrung ernährt und keine Ahnung, Schindluder getrieben mit den Sachen, die da sind. Und irgendwann ist das dann natürlich dann doch aufgeflogen. Und aus dieser Geschichte hat der Regisseur dieses Films, dann auch Autorenfilmer-like, einen Film gemacht. Und ich bin von dem Trailer schon hooked gewesen. Die Prämisse ist fantastisch und sie ist auch irgendwie greifbar. Weil, weißt du noch, kennst du diese Kindheitsfantasie, wenn man durch einen Toys R Us geht? Wir hatten eins in der Nähe, in Kaiserslautern. Immer wenn man da durchgegangen ist, hatte man das Gefühl, boah, wie cool wäre das hier zu leben. Wie cool wäre das, einfach sich hier zu verstecken. In Möbelhäusern habe ich heute noch das Gefühl, dass ich denke so, könnte man sich hier verstecken und nachts quasi leben und tagsüber in einem Versteck schlafen? Wäre das theoretisch möglich? Und in dem Film The Roofman, jetzt sagen wir endlich den Titel, der Hochstapler auf Deutsch, wurde genau diese Fantasie ausgelebt. Und das finde ich unfassbar faszinierend. Ich kann euch nur empfehlen, den Trailer sich mal anzugucken. Sieht auch nach einer eigentlich typischen, also ist es jetzt irgendwie Channing Tatums Ding, diese Indie-Film-Comedies based on true stories. Das ist glaube ich, ein eigenes Genre mit Channing Tatum in der Hauptrolle, dass du dich die letzten 10 Jahre Filmgeschichte, wo du mehr Filme dafür findest, als du dachtest. Und da gehört der jetzt dazu. Und hier, ich freue mich jetzt tierisch auf den.
Ja, der hat auch letztes Jahr auch in so einem based on a true story lose Film mitgespielt, den ich ganz süß fand. Der wurde für Apple TV Plus produziert mit Scarlett Johansson. Der hieß irgendwie To the Moon oder so. Da spielt er ein NASA-Mitarbeiter und Scarlett spielt so eine eiskalte Marketingfrau. Und im Grunde genommen geht es darum, dass die Regierung die Mondlandung fake möchte, obwohl die Mondlandung echt ist. Also es wird ein Fake gemacht, obwohl die echte Mondlandung stattfindet. Es ist verpackt in eine Liebesgeschichte zwischen Scarlett und Channing. Und der Film ist der Inbegriff von süß. Sowas siehst du heute gar nicht mehr so viel, diese Big Budget. Sie kommen jetzt zurück durch Sydney Sweeney, habe ich das Gefühl. Diese Höherbudget Romcoms, weißt du?
Ja, das stimmt. Das kommt wieder.
Das kommt langsam wieder zurück, aber das war eine ganz süße Romcom und Scarlett ist auch wieder mal abseits vom Action-Kino zu sehen. Einfach so in einem, wo sie einfach charmant ist und mega Charisma und umwerfend und alle und all die Adjektive, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich tue mich da bei dem Thema immer schwer, wenn dann based on a true story draufsteht.
Aus den verschiedenen Mondlandungs-Conspiracy-Sachen.
Es ist insofern based on a true story, weil man bei der NASA überlegt hat, ja, was ist denn wenn? Also brauchen wir einen Backup-Plan? Und ich glaube, es hörte auf bei brauchen wir einen Backup-Plan? Und sie haben das nicht gemacht. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn diese Narrative bedient wird. Aber ich bin da jetzt auch ein bisschen unfair, weil ich habe mich da jetzt nicht zu sehr eingelesen. Ich bin eher belesen in Anti-Mondlandung-Conspiracy. Theorien oder nicht Theorien, sondern Argumente. Aber ja, deswegen habe ich mir den nicht angetan, aber du hast recht, das ist jetzt irgendwie
Fly so ein Me to the Moon war das.
Ja, Fly Me to the Moon, stimmt. Da hatte sogar einen Kinorelease, glaube ich, einen limitierten oder so, ne? Oder
ja, einen Kinorelease. Ich war bei dem Special Screening da, wo Channing Tatum und Scarlett auf der Bühne standen. Scarlett Johansson einmal in Real Life sehen, ich werde mir diese Augen nie wieder waschen. So.
Ich kann es bestätigen, dass das seitdem nicht mehr passiert.
Meine Augen stinken. Aber ja, based on true events, was willst du sagen, wenn das mittlerweile selbst bei Cocaine Bear steht? So.
Ja, aber bei solchen, ich meine auch hier, du hast ja selber gesagt, als du den Roofman-Trailer gesehen hast, du kannst eigentlich schon genau Haken machen, was nicht real life ist. Zum Beispiel die Liebesgeschichte und so weiter. Aber die Prämisse ist halt zu gut, um sie sich, ich mag eigentlich solche Filme, weil das kannst du dir ja kaum ausdenken. Und wenn du darauf basierend aber einen richtig guten Film zu erzählen hast, dann ist mir das völlig recht. Weil ich gucke hier keine Dokumentation. Das wäre was komplett anderes.
Ich weiß, aber früher waren die da fairer. Früher haben die dann nicht geschrieben based on true events, da haben die mal geschrieben inspired by true events. Und ich finde, inspired by true events ist eine fairere Beschreibung, weil du kannst sagen, ja, basiert auf dieser Geschichte habe ich meine Inspiration gekriegt für einen eigenen Film.
Ja, das ist aber nicht genormt, das macht jeder, wie er will. Based on true events gibt's auch. Also ich glaube, das kann man bezeichnen, wie man will, ohne dass man Probleme mit dem Verbraucherschutz kriegt. To be fair, es gibt noch andere Leute in dem Film, die wir unbedingt erwähnen sollten. Ich habe ganz kurz Peter Dinklage erwähnt. Er spielt quasi, keine Ahnung, den Kaufhausdetektiv, / wahrscheinlich eher den Filialleiter, der ihm auf den Schlichen ist. Den fand ich sehr lustig in dem Film, zumindest im Trailer. Kirsten Dunst ist zurück. Ich sehe gerade, Ben Mendelsohn spielt auch mit. Den habe ich
gar nicht wahrgenommen. Ja, den hat man auch ganz kurz gesehen.
Ach, okay. Juno Temple, ich habe da richtig Lust drauf.
Kirsten Dunst ist so spätestens seit Civil War mehr und mehr zurück.
Nee, nicht seit Civil War, seit Power of the Dog. Power of the Doctor hat 10 Oscar-Nominierungen gekriegt, zusammen mit ihrem Mann sogar. Ich glaube, der auch, oder? Jesse Plemons.
Das ist ihr Mann?
Das wusstest du nicht?
Nö.
Deswegen machen die ganze Zeit so viele Filme zusammen. Der hat auch ich dachte, wir hätten Civil War drüber geredet. In Civil War spielt er ja diesen Soldaten, komischerweise, dass du Meme geworden ist. Er ist eingesprungen, glaube ich, weil der echte Schauspieler nicht konnte oder ausgefallen ist. Und hat sie ihn vorgeschlagen. Oder sie hat ihn generell im Castingprozess vorgeschlagen. Ich habe keine Ahnung. Weil die zwei spielen ja gefühlt, auch ein eigenes Filmgenre, spielen gefühlt, seit sie sich kennengelernt haben in Fargo Staffel 2. Da sind die zwei fantastisch zusammen. Da spielen die ein Ehepaar. Seitdem sind sie ein Paar. Und spielen gefühlt in jedem zweiten Film, in dem einer von beiden besetzt ist, spielt die jeweils andere Person auch mit. Die sind wirklich unzertrennlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde sagen, seit Power of the Dog ist Kirsten Dunst zurück. Die hätte da echt einen Oscar abgreifen können. Weil den hast du nicht gesehen, oder? Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch?
Nee, das ist der mit Benedict Cumberbatch.
Ja, der ist auf Netflix. Ich finde den fantastisch. Ich fand den wirklich fantastisch. Es war, glaube ich, mein Film des Jahres in dem Jahr. Ich glaube, wir haben das da noch nicht im Podcast gehabt. Warte mal. Nee, der war ganz weit oben, so war's. Wir hatten auch ein Ranking, der war ganz weit oben. Der war nicht der Film des Jahres, aber in meiner Erinnerung ist das, weil der fantastisch ist. Ja, okay. Kirsten Dunst ist zurück. So, aber finden wir jetzt eine Überleitung zum nächsten Film. Ja, Ethan Hawke ist zurück, kann man das so sagen? Deine Nummer 4?
Ja, war der je so richtig weg, ist die Frage. jetzt kommt bei mir ein Sequel zu einem Film, den ich damals mit Moviepilot sogar auf La Bühne präsentiert habe. Und das ist The Black Phone 2. The Black Phone war für mich ja eine richtige Überraschung. Hast du den gesehen?
Ja, mit euch auf der Bühne. Ich glaube, es war Sebastian in München, kann das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher, wer von euch in München war.
Ja, Sebastian war in München. Ich war in Köln und in Frankfurt. Und dann in Berlin. The Black Phone war der Film, den Scott Derrickson gemacht hat, anstatt Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mhm. Und Scott Derrickson hat ja den anscheinend wissenschaftlich bewiesen gruseligsten Film aller Zeiten gemacht. Und zwar, da hat man so einen Film, so einen Test gemacht, wie hoch dein Puls geht, während du Horrorfilme guckst. Und die Nummer eins war Sinister. Hast du Sinister eigentlich je gesehen?
Nee, wir hatten schon ein paar Mal das Thema. Ich weiß ja auch, dass der so gruselig sein soll. Ich kenne nur die Szene mit dem Projektor, die aber sehr gut ist.
Es sind zig Szenen mit Projektor.
Also, ja, also wo er in der Garage ist oder so einen Film anschaut und dann. Also die Szene fand ich auch richtig gut. Ich habe Sinister aber nie nachgeholt. Werde ich irgendwann machen. Aber ich finde, Blackphone hat dafür keine Werbung gemacht bei mir. Ich fand Blackphone tatsächlich eher also unterwältigend. Das trifft es gleich ganz gut.
Ich fand den ehrlich gesagt ziemlich gut, weil er nicht das war, was ich erwartet habe von Scott Derrickson nach Sinister. Sondern als mir klar wurde, das ist basierend auf einer Story von Stephen Kings Sohn, der ja generell auch ähnliche Genregeschichten erzählt wie Stephen King, habe ich mich drauf gefreut und das habe ich dann auch bekommen. Und zwar, der Film geht nicht nur um das, was an der Oberfläche ist. Klar, der Oberfläche, es geht um einen Serienkiller mit einer Maske, der vor allem Kids entführt. Aber dieser Film hat einem dann auf sehr spannende Art und Weise eine Coming-of-Age-Story erzählt. Komplett mit persönlichen Problemen, mit Kindheitstrauma und so weiter und so fort. Und einen jungen Protagonisten, der über sich hinauswachsen muss. Und die Kinder-Performances waren der absolute Hammer. Das war ja der Mason Thames, der mir danach bei Instagram gefolgt ist. Was ich sehr witzig fand. Ja, ja, der hat mir auch persönlich geschrieben. Mittlerweile ist er, glaube ich, so ziemlich alt entfolgt, weil er jetzt groß ist. Aber als er noch ganz klein war, ist er Sebastian gefolgt, mir gefolgt, weil wir den Film präsentiert haben.
Woher kenne ich den denn noch? Ich weiß ja, dass seine Performance gut war, aber ich kann mich nicht erinnern,
wie es aussieht. Ich überlege gerade, wo der zuletzt war. How to Train Your Dragon war er jetzt die Hauptfigur. Hier
ist dann Teil 2 dabei? Ich habe mir den Trailer erst gar nicht angeschaut, glaube ich.
Ach so, er spielt im, er spielt wieder bei Blackphone die Hauptrolle. Also er hat ja bisher nur, das ist jetzt sein 1, 2, 3, 4, 5, das ist ja sein 6. Film. Ja.
Ich sehe auch gerade, ich habe den Trailer gesehen. Ich habe nur nicht den neuen Trailer gesehen, glaube ich, sondern den ersten, habe gedacht, so, ja, reizt mich
nicht.
Aber
jetzt ich habe auch gar nichts gesehen.
Achso, du hast gar nicht. Also, du schaust da absichtlich gar nicht. Okay, dann bin ich ja beim zweiten Teil weiter. Ich habe aber schon wieder alles vergessen. Das ist mehr so ein Teaser. Da ist nicht viel. Keine Ahnung, worum es dann wirklich gehen wird.
Und wer halt auch sehr gut war, war auf jeden Fall die Schwester in The Black Phone. Das war, ich muss sie mal kurz suchen eben. Ich meine nämlich, dass das die war aus Once Upon a Time in Hollywood. Jetzt irre ich mich total gerade.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil Once Upon a Time in Hollywood, so gefühlt jede der kleineren Schauspielerinnen in dem Film, wurde jetzt ein Superstar. Also fast jede, ne? Von Sydney Sweeney bis Margot Qualley bis, also jede kennt man jetzt irgendwo, ja. Ich muss jetzt gerade überlegen, wer war die Schwester? Nee. Ich habe gerade das IMDb auf.
Nee, ich habe mich gehört. Ich habe mich gerade krass gehört. Ja, ich habe mich gerade krass gehört. Nee, das ist sie nicht. Nichtsdestotrotz, diese Coming-of-Age-Story gepaart mit einem guten Horror-Bad-Guy, mit einer Performance von Ethan Hawke, die funktioniert, obwohl man sein Gesicht die ganze Zeit nicht sieht, hat mir sehr gut gefallen. Und ich frage mich dann auch ganz ehrlich, wie wollen sie das überhaupt weiter erzählen? Also allein die Idee, was macht ihr jetzt daraus, wenn man das Ende gesehen hat? Also bisher hat der Film auch positive Reviews bekommen bei denen, die ihn schon vorher sehen durften.
Da bin ich gespannt. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Du kannst dir sehr bald ein Bild machen, weil das sind 2 Wochen soweit. Es ist nicht 2 Wochen, nicht ganz 2 Wochen, ein bisschen mehr. Am 16.10., also schon, ich glaube, von allen Filmen, die wir heute vorstellen, der nächste. Tatsächlich. Ja. Knapp der nächste. Den ich jetzt besprechen möchte, mein 4., ist einer, dazu habe ich schon was gesehen, aber ich darf nicht drüber reden. Da gibt's noch ein Embargo drauf. Ich kann sagen, ich habe etwas von Zootopia 2 gesehen. Oder Zoomania 2, wie er hierzulande heißt. Ich habe mit dem Regisseur geredet und mehr darf ich nicht sagen. Und ich würde sehr gerne sehr viel mehr dazu sagen. Ich kann aber sagen, dass ich Zootopia 1, dass ich ein großer Fan von dem Film bin. Das ist einer meiner Lieblingsanimationsfilme dieses Jahrtausends. Oder dieser dieses Jahrtausend, kann man, glaube ich, sagen. Ich habe ihn sogar extra noch mal gerewatcht. Und bin immer noch sehr schwer begeistert von dem Detailgrad der Figuren. Ich liebe diese anthropomorphe Welt, also dass man wortwörtlich im wahrsten Sinne des Wortes kleinste, bis ins kleinste Detail sich diese Welt ausgedacht hat, auch für die allerkleinsten Mitbewohner. Aber vor allem ist es eine Lethal Weapon-Geschichte. Das ist etwas, was mich daran nicht loslässt. Wir haben kaum noch gute Buddy-Cop-Movies. Kaum noch. Ich habe neulich ein Reel dazu gesehen von Jason Parkin, dass ihn das am meisten ankotze an Mandalorian und Grogu. Dass es den Anschein hat, als hätte es so, ich paraphrasiere jetzt hier sehr viel, diese Buddy-Cop-Dynamik, aber davon ist es ja weit weg. Also wir sind weit weg aus diesen Zeiten seit den 80ern, dass du zwei Schauspieler nimmst, die heute Stars sind, damals nicht unbedingt, aber damals auch oft Stars sind, die aber eine unglaubliche Chemie miteinander haben. Und entweder sind die Drehbücher on point geschrieben oder die Dialoge sind on point improvisiert. Und daraus ergeben sich Filmklassiker. Von Lethal Weapon bis über Bad Boys bis heute noch The Nice Guys. The Nice Guys ist einer der letzten großen Buddy-Movie-Cop-Comedies der letzten 20 Jahre. Und das
der
macht
leider
den Film zu so einem modernen Klassiker. Ja,
der,
leider.
Das war richtig furchtbar. Dass der gefloppt ist, das hat mir das Herz gebrochen.
Mir auch.
Weil den fand ich wundervoll.
Ich habe es damals aber gecallt. Ich habe damals, als ich den gesehen habe, ich war so begeistert von dem Film. Ich habe den auch danach noch mal im Kino geguckt. Aber ich habe ihn nach der Pressevorführung habe ich damals einen Text für die GameStar noch geschrieben auf der Website, eine Kritik und daraus ein Video gemacht. Ich glaube sogar in der Reihenfolge darüber, dass The Nice Guys in meinen Augen ein moderner Klassiker ist. Und ich habe damals noch gedacht, lehne ich mich dazu weit aus dem Fenster und dann ist er auch noch gefloppt und so weiter und so fort. Aber jetzt 9 Jahre später, ich glaube, das ist von 2016, fühle ich mich sehr bestätigt, dadurch einfach, dass das ein unglaublicher Kultfilm ist, mit einem Kult-Following. Einer der Filme, der immer genannt wird, wenn auf Twitter gefragt wird, von welchem Film man eine Fortsetzung will, ist fast schon meistens Nummer 1 The Nice Guys. Und ich bin froh, dass Zootopia eine dieser wenigen Buddy-Cop-Movie-Fortsetzungen ist. Weil es gibt da nicht so viele, obwohl das so ein eigenes Genre ist, das sehr erfolgreich ist. Es gibt so ein paar Ausreißer, wie eben Lethal Weapon, die es bis zu 4 Filme geschafft haben. Sehr oft haben sie einen zweiten Teil nach sich gezogen, weil der erste so ein Überraschungserfolg war. Aber dann war erstmal lag's brach. Selbst sowas wie Bad Boys hat ewig gebraucht, bis die Fortsetzungen kamen, bis der zweite Film kam, bis der dritte Film kam, bis der vierte Film kam. Da waren immer sehr große Zeitperioden dazwischen, außer zwischen 3 und 4. Und Zootopia hat ja jetzt auch 7 Jahre gebraucht. 7 Jahre, nee, warte.
9 Jahre, 9 Jahre.
2016
kam
ja
raus.
Ja, stimmt, du hast recht, 9 Jahre. Ah, weißt du, warum ich 7 Jahre gesagt habe? Weil vor 7 Jahren war ich zu Besuch eingeladen von Disney damals, Full Disclosure, in den Walt Disney Animation Studios in Kalifornien, Burbank. Da war ich. Vor 7 Jahren. Und vor 7 Jahren hatte ich einen einstündigen Talk, eigentlich mit mehreren Creatoren, aber irgendwie wurde das zu einem Dialog zwischen mir und Rich Moore und Phil Johnston. Rich Moore kommt aus Futurama und Simpsons. Der war Regisseur von Zootopia 1 und Phil Johnston war der Autor von Zootopia 1 und Co-Regisseur. Und nee, Co-Regisseur war nicht, er war der Autor. Und mit den beiden habe ich halt über Animationen geredet, über einen neuen Film Wreck-It Ralph 2. Aber eigentlich haben wir am Ende nur noch über Zootopia geredet. Und ich habe die zwei angefleht, dass ich eine Fortsetzung davon brauche. Ich brauche zu meinem Lethal Weapon ein Lethal Weapon 2. Es muss weitergehen. Und ich behaupte, 7 Jahre später, et voilà, ja, you're welcome, ihr Welt da draußen. Ich habe die lang genug angefleht. Nee, natürlich hat das nichts damit zu tun. Leider auch, weil die zwei nicht mehr mit dem zweiten Teil involviert sind. Aber der Co-Regisseur und Autor des ersten Films führt auch Regie und hat auch den zweiten Film geschrieben. Und deswegen kann man beruhigt sein, ohne dass ich jetzt verrate, was ich gesehen habe. So, also Zootopia 2, da freue ich mich tierisch drauf. Oder wie stehst du zu Zootopia?
Riesenfan. Ich habe auch witzigerweise dieses Jahr einen Rewatch gemacht. Also ich habe vor, ohne Witz, 1,5 Monaten oder so den ersten mal wieder gesehen. Und das ist einfach einer der besten Disney-Filme der letzten Jahre. Also wirklich, im Gesamten, also in allem, was Disney rausgehauen hat. Die haben ja auch alle Franchises aufgekauft, aber das war wirklich so ein richtiger Oldschool-Disney-Film mit spaßigen Charakteren, einer wundervollen Welt. Ich gebe dir übrigens Unrecht, überhaupt nicht recht, ich mag den Shakira-Song sogar.
Du hast meinen Text auf Letterbox gelesen, willst du damit sagen? Das ist das Einzige, was mich an dem Film stört, der Shakira-Song zweimal komplett durchgenudelt. Das wirklich, ich halte es kaum aus, aber ja.
Ich finde sogar die Welt so beeindruckend. Also es hat sogar was von Super Mario World, dass du in die Eislandschaft reist oder in die Waldlandschaft reist und wie das alles miteinander verbunden ist mit solchen Zügen. Und ach, das ist echt ein ganz, ganz toller Film. Es ist auch irgendwie schon fast ein Mystery-Thriller. Gleichzeitig hat er auch eine ziemlich gute Message. Gleichzeitig sind die Figuren so spaßig, also bis in die kleinsten Nebenrollen. Aber klar, dieses Duo Judy Hopps und wie hieß er nochmal, gespielt von Jason Bateman, der Fuchs?
Nick Wilde.
Ja, genau. Absolut super. Ich finde den so toll.
Ja. Die Untertöne da drin sind auch so schön. Ich meine, das ganz Offensichtliche ist, und das ist deswegen würde ich den auch empfehlen, den mit Kindern zu gucken, er erklärt sehr über Rassismus und Vorurteile auf. Das ist ein Film über Vorurteile. Und das liebe ich daran. Und der heißt ja jetzt in Deutschland Zoomania, in England heißt er, glaube ich, Zootropolis, so wie die Stadt da auch heißt. Die heißt ja auch Zootropolis. Mhm. Aus rechtlichen Gründen, glaube ich, weil Zootopia irgendwo eine Tierhandlung ist oder sowas in Europa. Deswegen geht's nicht anders. Aber ich mag den englischen Titel sehr gerne und ich versuche ihn immer zu verwenden, weil in Zootopia steckt ja Utopia. Und der Film beschäftigt sich ja mit der Frage, ist diese Utopie, dass alle Tiere nebeneinander friedlich leben können, ist es jetzt eine Utopie oder nicht? Und der Film hat eine schöne Antwort darauf. Und wenn man das eben, wenn man diese Allegorie nimmt, die da drin steckt, dass es eigentlich um Rassismus geht und ob alle Menschen miteinander leben können oder nicht, liebe ich, dass der Film genau hier die richtige Message sendet. Und das eingepackt in eine unglaublich detaillierte Welt und einen tollen Humor. Und was ich schön fand ist, warte mal, was für ein Datum haben wir, wenn das rauskommt? Nee, darf ich immer noch nicht sagen. Ach, okay, ich sag was anderes. Hast du mal den Film Robin Hood gesehen?
Yeah.
Ich liebe den. Oder Dschungelbuch, auch einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Yeah. Die zwei sind zwei meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme. Und das sind halt die Vorreiter dieses anthropomorphen Designs. Und dass Zootopia das mit dem ersten Teil schon komplett übernommen hat, mit dem schlauen Fuchs und so weiter, die Eigenschaften, dass viele Charaktere, gerade die Wölfe zum Beispiel, oder die Bären auch, dass die halt so eindeutig Dschungelbuch und voll, Robin Hood entlehnt sind, liebe ich. Ich wünschte, Disney würde viel mehr back to the roots gehen, was das angeht. Und Zootopia ist so der für mich der leuchtende Stern am Himmel, wenn es darum geht. Und deswegen freue ich mich auf den zweiten Teil.
Darf ich dir sagen, dass die Captain Baloo-Serie, die aus dem Dschungelbuch entstanden ist, das merkwürdigste ist, was es auf der Welt gibt, wenn man so drüber nachdenkt? Also du nimmst Figuren aus dem Dschungelbuch und machst daraus eine Art Han Solo-Serie, in der du nimmst die Figuren raus aus dem Dschungel und die leben in einer anthropomorphen Welt, in der die Jobs haben. Und dann ist es auch noch eine Allegorie, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, damals auf den Kalten Krieg. Also da ist so eine Armee von Schweinen, die...
Nee, nicht auf den Kalten Krieg, auf den Zweiten Weltkrieg.
Nein, das ist Kalter Krieg. Er schmuggelt
Nee. Es geht um den Zweiten Kalten... Weißt du warum? Weil das ist ja, die Serie basiert ja auf diesen ganzen Schund- und Pulp-Romanen und Serials aus den 20ern und 30ern. Und das war aber teilweise unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg. Also du hast so eine angespannte Situation, du kommst aus den goldenen 20ern, aus der Wirtschaftskrise raus und bist in so einer Übergangsphase in den 30ern und drüben in Europa braut sich gerade was zusammen. Weißt du, was ich meine? Eigentlich fällt, das ist ja auch das Merkwürdige, also diese Baloo-Serie fällt genau in diesen Zeitraum rein, vor dem Zweiten Weltkrieg, aber nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, so wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit oder so, andere Sachen, die von Disney sind und sich damit auseinandersetzen. Ich würde sagen, es soll der Zweite Weltkrieg sein, aber Ja, ich glaube nicht, dass es die Sowjetunion ist.
Also ich fand, diese Schweine sollten für mich immer so die sowjetische Großmacht sein. Die hatten auf jeden Fall die gleichen Outfits. Und auf der anderen Seite, die Amis wurden durch Shere Khan repräsentiert. In solchen großen Corporate Buildings und ja.
Naja, aber gab es nicht sogar Nazi-Folgen, die sie dann gestrichen haben? Oder wechsle ich das gerade mit Donald Duck, weil es da auch gab?
Das weiß ich nicht, aber alles in allem, ja, Riesenfan von Zootopia, freue mich. Aber weißt du, was auch ein Zootopia, da ging es ja darum, um Jäger und Gejagte und ob man das ablegen kann. Und das führt mich perfekt zu meinem dritten Platz, denn ein Jäger, der zurück auf die Kinoleinwand kommt, der, vielleicht paraphrasiere ich erneut, aber ich meine, das Zitat von ihm ist ja, der Predator ist zurück, in einem sehr merkwürdigen Design, ich gebe es ja zu, es sieht wirklich ein bisschen komisch aus, Predator Badlands erwartet uns. Ich bin gehypt auf den Film, weil er ausschaut, als wenn er dem Genre was ganz Neues gibt. Was übrigens auch dir gefallen könnte, weil er sieht schon fast aus wie ein Buddy-Cop-Film in der Welt von Predator. Wir haben einen Weyland-Yutani-Androiden und einen Predator ausgesetzt auf einem Planeten, wo ein in Ungnade gefallener Yautja, das ist ja tatsächlich der Name der Rasse, sich beweisen will und so ein Apex-Wesen killen will. Und die beiden müssen sich rumschlagen mit dem Wildlife auf diesem Planeten mit irgendeiner Organisation von Soldaten, die jagen. Ist es Weyland-Yutani? Keine Ahnung. Und natürlich noch mit anderen Predators. Hat ein bisschen was von dem Wolfgang Petersen-Film. Kennst du den Enemy Mine?
Du meinst Behind the Enemy Lines?
Nein, Enemy Mine. Enemy Ach so. Mine. Kennst du,
Den kenn ich gar nicht.
Oh, den würdest du voll mögen. Das ist ein Science-Fiction-Film von Wolfgang Petersen.
Ja.
Mit Dennis Quaid. Da befindet sich in der Zukunft die menschliche Spezies in einem erbitterten Krieg mit solchen Reptilienwesen. Und Dennis Quaid.
Das klingt gerade alles, als würdest du dir das ausdenken. Ich so, was? Nein, ist das für ein Film?
Ist ein super Film. Und Dennis Quaid und ein Pilot dieser Reptilien crashen beide auf so einem Planeten, wo alles gefährlich ist. Die Natur ist gefährlich und aus diesen erbitterten Feinden müssen Verbündete werden. Und daraus entwickelt sich dann so eine wundervolle Freundschaft.
Ich schaue gerade Bilder dazu an. Ich habe noch nie in meinem Leben von diesem Film gehört. Und das hätte ich jetzt bei Wolfgang Petersen nicht gedacht.
Den musst du sehen. Enemy Mine ist wirklich ein ganz toller Science-Fiction-Film. Den musst du sehen.
Es hat was von dieser Star Trek-Folge mit Kirk und wo er berühmterweise mit diesem Reptilienwesen auf dem Planeten alleine ist und sie sich gegenseitig umbringen sollen. Aha. Ja, ich gucke mir hier Bilder an. Interessant. Und das ist auch noch von Wolfgang Petersen. 85. Ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ich liebe den sehr. Ich habe den sogar auf Blu-ray zu Hause.
Ja. Apropos 1985, wegen Datum, Zootopia kommt ja am 26. November, ist also noch ein bisschen hin. Dein Badlands kommt ein bisschen früher, der kommt am 6.11.
Ja, Dan Trachtenberg ist zurück, der hat mit Prey den Startschuss gemacht für eine neue Richtung vom Predator-Genre. Damit hat er ganz klar gesagt, back to the basics. Dann hat er ja dieses Jahr den Killer of Killers gemacht für Disney+. Und da ist er richtig reingesprungen in Yautja Lore, was ich ganz cool fand. Das hat ihn ziemlich unterschieden von Prey, dass er auch wirklich so auf Lore geachtet hat und Details aus Comics und Extended Universe. Und sein dritter Film ist der erste Predator-Film, den wir im Kino haben, seit The Predator. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Und ich finde es cool, dass wir jemanden haben wie Dan Trachtenberg, der probiert, diesem Franchise, das sehr trocken geworden ist und mittlerweile verstaubt, wirklich neues Leben einzuhauchen. Und ja.
Ich finde, Killer of Killers hat das ja gezeigt.
Ja, voll. Voll. Und dabei dachte ich, dass Killer of Killers der Inbegriff von einem Füller-Ding ist. So nach dem Motto, ja, ihr kriegt irgendwas auf dem Streaming-Service, bis das tatsächliche Ding kommt, weißt du? So ein bisschen wie, wir kloppen jetzt irgendein Marvel-Special raus, wie Marvel Zombies, um euch irgendwie bei der Stange zu halten, bis der nächste tatsächliche Marvel-Film kommt. Aber nein, dann war da so viel Liebe zum Detail drin. Dann war das wirklich ein starker Animationsfilm, den ich echt gefeiert habe. Und deswegen, ja, ich bin extrem heiß auf Predator Badlands.
Ich mag das, dass es jetzt wieder das Alien-Franchise ein bisschen mit reinnimmt, weil die zwei ja schon seit Comic-Zeiten zusammengehören. Eigentlich seit Predator 2. Stimmt, das war wahrscheinlich der Ursprung von allem.
Ja, das war der Ursprung, ja.
Und für mich als Gamer ist das auch, hat es auch schon lange zusammengehört. Und ich finde, die AVP-Filme haben da nicht abgeliefert. Und so eine Verknüpfung wie jetzt bei Predator Badlands finde ich eigentlich ganz gut. Und es ist auch sehr clever von Dan Trachtenberg, weil er weiß halt, es ist halt schwer, mit einem Protagonisten zu erzählen. Und wenn du schon Predator als Protagonisten nimmst, was auch sehr, finde ich, sehr mutig ist und sehr neu ist, wenn du schon einen Predator als Protagonisten nimmst, ja, der redet halt nicht. Und das ist halt das Problem. Und normalerweise, selbst in Terminator 2, du kannst nicht Arnie als Protagonisten da rumrennen lassen, der sagt nie was. Und der hat auch noch im besten Fall nie einen Gesichtsausdruck, weil wenn er alleine ist, hat er keinen Grund, einen Gesichtsausdruck zu machen. So, was machst du dann? Du setzt ihm das Kind an die Seite und hast auf einmal eine Dynamik. Ein bisschen wie bei einem Buddy-Cop-Movie. Und die zwei sind total gegensätzlich und sie müssen sich anfreunden. Und so ähnlich ist es halt hier. Du setzt den synthetischen Druiden, setzt du ihm vor die Nase und auf einmal hast du eine Quasselstruppe mit einer ganz eigenen Agenda. Und das clasht halt sehr schön und ich finde das gut. Man muss indirekt echt zugeben, dass Deadpool und Wolverine uns eines gezeigt hat, dass Buddy-Cop-Movies, auch wenn es in einem anderen Genre ist, zumindest eine Chance haben, wenn du die richtigen Leute vor die Kamera ziehst, wenn die Leute Voll. Bock auf diese Dynamik haben. Und vielleicht können wir das auch, also egal wie man den Film findet, Deadpool und Wolverine, vielleicht können wir dem verdanken, dass in den nächsten Jahren mehr Filme aus dieser Richtung kommen.
Ja, hoffe ich auch.
So, dann kommen wir zu einem Film.
Freust du dich auf Predator Badlands?
Ja, absolut. Ich fand den ersten Trailer schon cool. Ich finde nur das Design von Predator unglücklich. Ich finde, das sieht
nicht aus. Ich auch.
Das ist etwas.
Erst recht die Szenen, die so offensichtlich CGI sind. Also ich finde, es gibt Momente, wo du siehst, es ist wieder ein Outfit, da sieht es besser aus. Aber es gibt dieser erste Shot, den wir gekriegt haben, den allerersten in diesem Teaser, wo man nur sein Gesicht am Ende sieht, das sieht echt nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus.
Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber ich finde, man sieht schon, dass viel mit Maske gearbeitet wurde, was ich erstmal gut finde. Aber ich glaube, wenn er den Mund so aufmacht, ist ein Grad echt und der Rest ist animiert und das ist nicht ganz glücklich. Aber es ist auch vor allem das Design. Es ist einfach die Haare und so, es sieht komisch aus. Das sieht aus, als wäre mein Kumpel Jules ist in einen Toxic Tank gefallen oder Toxic Avenger kommt dabei raus. Das ist, was ich meine, also wegen der Frisur und so, das ist irgendwie zu nah an dem allen dran. Naja, egal. Gucken wir mal. Der Film, den ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe, auf den bin ich nur heiß wegen Jenny Jacke, unsere Chefredakteurin von Movie Pilot, deine Ex-Arbeitskollegin. Und sie hat ja dich mal ersetzt hier, als du nicht konntest, als du krank warst. Und hat in einem Special über ihre Erlebnisse in Cannes geredet. Und ihr Film der Festspiele war Addington. Und das hätte ich auch nicht gedacht, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon so einen ersten Teaser, glaube ich, der komplett nichtssagend war und viel mit Social Media gespielt hat und Joaquin Phoenix und wer da noch alles dabei ist, von Pedro Pascal bis, Austin Butler. Das macht neugierig, aber sagt mir gar nichts. Mittlerweile gibt's einen richtigen Trailer, jetzt könnt ihr euch auch ein richtiges Bild machen, aber ich liebte den Pitch, den Jenny mir gesagt hat dazu. Und das reicht eigentlich, um mich zu kriegen. Man muss dazu sagen, der Film spielt in der Pandemie in einer fiktiven texanischen Stadt, glaube ich. Und der ist von Ari Aster, der ja mit Hereditary den meiner Meinung nach besten Horrorfilm dieses Jahrtausends gemacht hat. Bisher zumindest. Und der Pitch von ihr war, stell dir vor, Und ich weiß nicht, wie sehr das jetzt zutrifft, weil ich finde, der Trailer gibt es gar nicht so her, das, was sie sagt. Aber stell dir vor, du hast diesen verrückten Sheriff, der gespielt wird von Joaquin Phoenix, der komplett in diese Conspiracy Theories reinfällt und komplett sich nach rechts entwickelt und so weiter und so fort. Und du hast hier sind wir wieder sehr bei dieser Hufeisentheorie, wir sind sehr nah an One Battle After Another. Du hast eine komplett gegensätzliche linke Seite und diese zwei Seiten prallen in diesem Städtchen Eddington aufeinander. Nur was wäre, wenn, egal wie verrückt die Conspiracy Theories von Joaquin Phoenix Figur sind, wenn die echt sind? Was wäre dann? So, das hat sie mir so gepitcht. Ob das jetzt der Film wirklich, ich bin immer noch am Rätseln, weil ich habe ja auch den Trailer gesehen und ich denke so, nee, das, hä? Wirklich? Aber ich bin jetzt gehuckt. Ich bin einfach gehuckt und ich will das jetzt sehen unbedingt. Und ich glaube, der Film wird eine grandiose Situationskomik haben und uns sehr den Spiegel vorhalten als Gesellschaft.
Ja, sieht gut aus. Also, wie gesagt, ich habe eine Pedro Pascal-Fatigue, muss ich einfach sagen, weil er einfach überall ist. Also, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss unter meinem Bett gucken, ob da ein Pedro Pascal ist. aber im Gesamt klingt es gut. Erstmal hatte ich überhaupt keinen Bock, aber nach diesem Pitch von Jenny, das klingt doch interessant. Also, der Nummer werde ich definitiv eine Chance geben. Aber einen Film, auf den ich mich ohne Ende freue, den erwähne ich jetzt. Das könnte eigentlich die Eins sein. Weißt du was? Ich schummel. Ich pack den auf die Eins. So, ich schummel. Ich komme erst zu meiner Nummer 2 und ich finde, ich erkläre auch ganz gut, warum ich das jetzt gewechselt habe. Meine Nummer 2, der Grund, warum es die Nummer 2 ist, liegt am Regisseur. Und zwar ist es ein Ausnahmeregisseur, es ist eine Virtuose, gerade wenn es um coole praktische Effekte geht, Creature Designs und so weiter. Leider sind viele seiner Drehbücher meiner Meinung nach ein bisschen doof. So, und er hat ein Meisterwerk gemacht mit Pans Labyrinth, absolut. Hat den Oscar bekommen für einen der überbewertetsten Filme auf der gesamten weiten Welt, The Shape of Water. Ist jetzt aber zurück in seinem Wheelhouse eigentlich. Also eigentlich ist es so, wie man sagt, Match Made in Heaven. Guillermo del Toro's Frankenstein mit Oscar Isaac als Victor Frankenstein. Also, ja, wo kann ich mein Ticket kaufen? So, nach dem Motto. Das ist alles, was ich bisher über diesen Film weiß. Und er wird dieses Jahr auf Netflix erscheinen. Sie kriegt aber auch einen ganz kurzen Kino-Release.
Ja, das ist typisch für Netflix, wenn sie glauben, dass der Film Chancen auf Oscars hat oder auf Awards, dann muss der in den USA für wenigstens eine Woche im Kino laufen, so wird's auch sein. Ich weiß nicht, ob er es auch nach Deutschland schafft. Bei den Knives Out-Filmen war es zumindest so, bei Glass Onion und jetzt auch bei Wake Up Dead Man, dass es auch in Deutschland für eine Woche im Kino läuft. Guillermo del Toro's Frankenstein wird am 17.10. im Kino laufen und dann ab 7.11. auf Netflix. Und da muss man auch mal, so viel immer auf Streaming-Anbieter geschimpft wird, da bin ich froh, dass es sowas wie Netflix überhaupt gibt, weil Del Toro hat ja ein bisschen das Problem, dass er bei all seiner Extravaganz in den letzten Jahren Filme produziert hat, die kaum jemanden interessiert haben im Kino. Also die reihenweise gefloppt sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an Nightmare Alley, den ich richtig gut fand.
Also den habe ich gleich gesehen, ne?
Der hat's bei mir in die Top 5, glaube ich, geschafft, wenn ich mich richtig erinnere. Und den fand ich toll. Ist eigentlich genau meine Art von Film. Hat mich auch nicht ganz losgelassen. Also Del Toro hat hier nochmal alles gezeigt, was er kann, in einem Film, der augenscheinlich gar nicht so sehr ein Del Toro-Film ist. Oder Pinocchio zum Beispiel fand ich fantastisch von ihm, auch ein reiner Netflix-Film.
Den will ich ja unbedingt nachholen, ne?
Oh.
Den hab ich aber nicht gesehen.
Oh, der ist toll. Oh.
Also ohne Witz, ich gebe dir jetzt einen Grund, du hast jetzt das Recht, eigentlich mir auf die Fresse zu hauen, weil in dem Jahr, wo Del Toro's Pinocchio rausgekommen ist, habe ich einen anderen Pinocchio gesehen.
Na, den habe ich gemieden. Ich habe den guten Pinocchio
gesehen. Und du hast alles richtig gemacht. Denn das ist, also selbst unter den Live-Action-Verbrechen ist der noch mal extra schlimm.
Ja, aber Del Toro's Pinocchio gibt mir jetzt auch Hoffnung aus zwei Gründen. Das eine ist, Del Toro versteht aber auch das Streaming-Portal sehr gut. Also der weiß, wenn er einen Netflix-Film macht, die Leute gucken ihn zu 99% gucken die ihn vom Fernseher. Und das Bild ist auch so kadriert. Das Bild ist auch für Streaming, auch wenn Del Toro sagt, der Film ist eigentlich fürs Kino. Ich finde, er ist sehr gut darin, einen Kinofilm zu machen, der auch für Streaming fantastisch funktioniert. Und so war es ja bei Pinocchio jetzt auch. Pinocchio gibt mir auch Hoffnung, dass auch ein Del Toro eine altbekannte Brand, die eigentlich totgenudelt ist, was Remakes angeht, nehmen kann und einen sehr guten Film mit einem ganz eigenen Akzenten machen kann. Ich bin ein bisschen enttäuscht bisher von der Trailer-Kampagne von seinem Frankenstein, weil das wirkt in Anführungsstrichen einfach nur wie eine werkgetreue Version von Frankenstein. Also das, was mir bis jetzt in den Trailern verkauft wird, ist werkgetreu Frankenstein. Und ich denke halt gleichzeitig, ja, aber hatten wir das jetzt nicht schon 100 Mal? Hatten wir das nicht auch mit Kenneth Branagh relativ werkgetreu und so weiter und so fort? Also das ist ja etwas, was in den letzten 100 Jahren Filmgeschichte super oft passiert ist. Natürlich sind die meisten nicht sehr werkgetreu, aber viele sind es dann halt doch. Und jetzt hat schon wieder einer, halt nur mit einem tollen Hauptdarsteller und einem tollen Regisseur. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe es einfach nur. Ich bin ehrlich gesagt mehr gespannt auf einen ganz anderen Frankenstein-Film, der nächstes Jahr kommt.
Ja. Auf den bin ich ohne Ende gespannt übrigens. Auf den bin ich, also ohne Witz, wenn der dieses Jahr rauskommen würde, auf den du gerade anspielst, dann würde Guillermo del Toro's Film ja auch rausfliegen und stattdessen der drin sein. Weil der
Ich glaube tatsächlich, der neue, also den wir jetzt meinen, ist The Bride von Maggie Gyllenhaal, also die Schauspielerin, die auch Regie ja mittlerweile führt und da eben Regie geführt hat, hat den eigentlich schon, ich glaube, Anfang des Jahres oder letztes Jahr gedreht. Aha. Und der wäre eigentlich dieses Jahr rausgekommen. Und ich glaube, die haben ihn nach hinten geschoben wegen Del Toro's Frankenstein. Ist meine Vermutung.
Wahrscheinlich. Ja.
Aber wir können das bei Gelegenheit ja Conny fragen, weil meine Freundin drüben in Hollywood, die war die Regie, die Kameraassistentin des Films von The Bride. Und die kann sehr stolz darauf sein. Der Trailer sieht fantastisch aus. Schaut's euch mal an. The Bride mit Christian Bale und wer war die Schauspielerin nochmal? Die kennt man ja auch. Wer war die eigentliche Braut?
Lass mich mal kurz gucken. The Bride ist Jessie Buckley.
Jessie Buckley, woher kenne ich die noch mal? Die habe ich 100% schon gesehen.
I'm Thinking of Ending Things.
Bride and Prejudice ist die Serie? Nee, keine Ahnung, was das ist. Die kam mir ja sehr, sehr, sehr bekannt vor. Oh, du kennst sie aus dem Film Man? Dein Lieblingsfilm?
Die ist eine fantastische Schauspielerin.
Sie hat in Fargo mitgespielt.
In Man spielt sie halt auch wundervoll, muss ich sagen. Ne?
Und Tschernobyl hat sie auch mitgespielt, daher kenne ich sie doch. Oh, sogar Tabu, die Serie mit Tom Hardy. Mit und von Tom Hardy. Ja, daher kenne ich sie. Und sie spielt die Braut, also quasi die zweite wiedererweckte Figur als zukünftige Braut für das Monster Frankenstein.
Ja.
Und oder Frankensteins Monster, so muss man ja sagen. Und hier aber gespielt von Christian Bale. Und ich bin echt gespannt, weil der sieht aus wie eine moderne Version von Bonnie und Clyde. Also auch so ein bisschen Natural Born Killers mäßig. Nur eben mit Frankenstein. Das ist mal, und in der Gegenwart übrigens, also das ist mal eine interessante Idee für die Figur. Und sieht auch noch super aus. Also ohne jetzt, also ich sag das jetzt nicht, weil ich biased bin, aber die Kamera in The Bride sieht fantastisch aus.
Absolut.
Der kommt nächstes Jahr.
Sieht super geil aus.
Ja, also Del Toro's Frankenstein kommt früher. Wir können uns alle auf Netflix ein Bild machen. Wir werden uns in der Presseverführung ein Bild machen. Das muss ja dann irgendwann in den nächsten 2 Wochen sein. Und dann können wir euch auch berichten, wie der ist. Also das ist deine Nummer 2. Deine Nummer 1 eigentlich, die wir gleich machen, die wäre übrigens am gleichen Tag rausgekommen wie Eddington, 20.11. Eddington war eigentlich für den Sommer, ist auch in den USA im Sommer gelaufen, ist aber bei uns erst im November. So.
Ich habe eine perfekte Überleitung zu deiner Nummer 2. Okay. Darf ich sie machen? Also wir haben ja noch ein bisschen Platz auf der Liste. Oder wie Arnold sagen würde, but I hope you live in a broom for my fist, because I'm going to ram it into your stomach and break your goddamn spine. Aus welchem Film stammt dieses wundervolle Zitat, Marco?
Ich vermute aus dem nicht sehr werkgetreuen Film Running Man.
Ja.
Der trotzdem ein Kultfilm geworden ist, eben wegen Arnold Schwarzenegger. Aber wir beschäftigen uns heute mit, und wegen einer Schwarzenegger hätte ich es nie gemacht, einen Film, an dem ich nicht gedacht hätte, dass er mich interessiert, bis ich den ersten Trailer gesehen habe. nämlich kein Remake von Running Man, sondern eine erneute Verfilmung, die aber werkgetreu sein will. Also The Running Man von Stephen King eigentlich, ne? Du warst Stephen King, oder?
Oh.
Oder war das jetzt Philip K. Dick? Oh, warte mal, ich will nichts falsch sagen.
Ich glaube nicht, dass das King ist, aber
nee, es war Philip, was, warte mal. Nee, doch, Stephen King. Sag mal, bring mich doch nicht durcheinander.
Oh, krass.
Ja, das merkt man halt dem blöden Film mit Schwarzenegger nicht an.
Ey, der ist nicht blöd.
Nee, nicht nur. Also der ist ja schon gesellschaftskritischer, der gehört schon zu den Besseren, aber sehr trashig. Also wirklich sehr, sehr trashig. Also das hat mich schon immer an dem Film ein bisschen gestört. Ich habe mir die Zukunftsvision nicht abgenommen. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe.
Obwohl das ja spannend ist.
Ich verstehe überhaupt nicht, wovon du redest.
Naja, egal. Edgar Wright's Running Man. Ich bin ja großer Edgar Wright-Fan. Ich war aber nicht so ein großer Fan von Last Night in Soho. Da finde ich die erste Hälfte des Films fantastisch und die zweite ist für mich komplett abgestunken, weil nur noch eine verrückte, schreiende Frau durch London rennt. Das hat mir nicht gereicht, um mich bei Laune zu halten. Das fand ich echt schade, weil die erste Hälfte, wie gesagt, super. Und ich bin froh, dass Edgar Wright jetzt mal wieder zurück ist nach so richtigen Meisterwerken wie Scott Pilgrim vs. The World oder sein Drehbuch zu Tim und Struppi oder seine Hot-Fuzz-Filme, also die Cornetto-Trilogie. Ich liebe Edgar Wright, ich liebe die Art, wie er inszeniert. Und jetzt kommt The Running Man. Das hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich hätte nicht gedacht, okay, warum soll mich das jetzt diesmal jucken? Unter anderem, weil es kein Remake ist, sondern weil es halt diese Dystopie wirklich aufnimmt und auch werkgetreuer aufnimmt. Es geht nicht darum, dass man einen Gefangenen reinwirft in ein Gefängnis und er muss quasi ums Überleben kämpfen, in eine Arena reinwirft, sondern du hast Freiwillige, die sich wie in so einer Lotterie, einfach um das Geld zu bekommen, sich von der vom gesamten Land jagen lassen. Und das natürlich, wir sind jetzt auch ein bisschen weiter, 2025, in einer Welt mit Social Media, mit Handys, überall kannst du alles filmen. Und Running Man denkt das sehr konsequent weiter. Und der Trailer macht aber trotzdem vor allem eines, nämlich Laune. Das ist ultra kurzweilig. Und ich finde auch, Action kann ja Edgar Wright inszenieren. Und man sieht das im Trailer, wenn es so einen ganz kleinen One-Take gibt, wie er durch den Flur rennt und dann unten in den Elevator reinrutscht und so weiter. Und Glenn Powell hat ja seit Top Gun und jetzt seinen letzten paar Filmerfolge auch mit Sydney Sweeney, hat er jetzt dieses Image, er könnte der nächste große Hollywood-Star sein, in einer Zeit, in der man ja eigentlich nicht mehr so auf Hollywood-Stars setzt. Aber bei Glenn Powell hat man das Gefühl, der sieht gut aus, der kann Action, der kann Schauspielern, der hat eine tolle Chemie mit Sydney Sweeney, der könnte der nächste große Hollywood-Star sein, der nur mit seinem Gesicht Leute ins Kino lockt. Also ich bin gespannt. Ich habe wirklich große Lust auf The Running Man.
Ja, ich habe auch richtig Bock. Ich fürchte allerdings, also ganz egal, wie der Film wird, und ich glaube sogar, dass der ziemlich gut wird, ich fürchte, er wird floppen. Ich fürchte, er wird floppen, weil erstens, die Marketingkampagne ist nicht groß genug. Also dafür, dass das eigentlich ein The Running Man ist, kriegt man sehr wenig davon mit. So, es sei denn, man ist wirklich wie du und ich wirklich auf Social Media im Filmbereich unterwegs. Wir zählen nicht. Wir wissen so gut wie von jedem Film Bescheid. Zweitens fürchte ich, dass wenn Leute das mitkriegen, die immer noch das Gefühl haben, oh, das ist wie Total Recall Remake mit Colin Farrell. Und ich glaube, der Begriff The Running Man ist fast synonymisiert mit Arnie. Oh, no. Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob der Film was wird. Ich würde es ihm gönnen, wenn er denn gut ist. Aber rein Boxoffice-mäßig fürchte ich, dass sich das nicht rentieren wird. Fürchte ich wirklich.
Da hätte ich jetzt auch die Befürchtung, dann bin ich bei dir, zumal es ja ein Science-Fiction-Film ist, das heißt, der muss auch noch ordentlich was gekostet haben und der sieht auch gut gemacht aus.
Ja.
Und Last Night in Soho war ja auch kein Riesenerfolg für Edgar Wright. Wie Paul Thomas Anderson neulich gesagt hat, also er wurde von DiCaprio gefragt, wie würdest du dich selbst als Filmemacher bezeichnen, ne? Writer, Director oder was auch immer. Und Paul Thomas Anderson antwortet darauf, Box Office Challenged.
Ja. Das ist gut, das ist richtig gut.
Box Office Challenge. Und das ist halt leider auch Edgar Wright, so sehr ich ihn liebe. Aber wer weiß, also ich meine, auch seine, scheiß drauf, ne? Auch seine gefloppten Filme wie Scott Pilgrim vs. The World, das sind Kultfilme mit einem
Kultfollower. Alles von ihm wird gefühlt Kult. Baby Driver, Den finde ich ja richtig super.
Aber der war ein Hit.
Der war ja ein Hit. War der ein Hit? War der ein Hit?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon.
Ich google mal, weil ich liebe ja Baby Driver. Ich habe den, glaube ich, dreimal im Kino gesehen. Ne?
Und da hat er gezeigt, dass er Action richtig gut kann.
Ja,
also auch auf Musik
hallo.
Geschnitten, so wie im Trailer.
Ja, oh, der war ein Hit. Aber der hat auch kaum was gekostet. Der hat 34 Millionen gekostet. Hat aber 227 eingespielt. Meine Güte.
Ja, okay. Das ist halt das Ding, ne? Ich glaube, der Film hat ihm jetzt so viel Credit für diesen Film gegeben, dass er mal machen konnte, was er wollte. Also ich kann auch nur hoffen, Baby Driver hatte jetzt auch nicht die krasseste Marketingkampagne, ne? Dass er ein ähnliches Kult-Following kriegt und dann auch dieses Word-to-Mouth hier hilft. Oder das Gesicht von Glenn Powell. Guck mal, ich denke das sogar für unseren Podcast, du siehst es noch nicht, aber der Thumbnail ist das Gesicht von Glenn Powell.
Okay.
Ich wusste nicht, welche Filme du nimmst, und ich habe das Thumbnail schon vorgestern gemacht. Und dann habe ich halt Running Man genommen, weil ich dachte, das ist einfach ein cooles Poster, nehme ich doch das. Und also er hat das Gesicht dafür und es sieht halt flott inszeniert aus. Wir können uns alle selbst ein Bild davon machen am 13.11., also einen Monat vor Weihnachten. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Film ist, der einen Monat später immer noch im Kino läuft, weil es immer noch Leute gibt, die sich sagen, ey, ich habe gehört, ich soll Running Man gucken, gucke ich jetzt Running Man jetzt in die Holidays. Das wäre meine Vermutung, weil
ich hoffe es.
Ja, wir wünschen es ihm. Genau.
Erneut. Wenn ich sage, ich glaube nicht dran, dass das ein Hit wird, heißt es nicht, dass ich wünsche, dass der Film failt.
Ja,
okay.
Ja,
also, da werden mir ja häufig im Internet Worte in den Mund gelegt. Weißt du, als ich gesagt habe, irgendein Film, den ich sogar mochte, oder meine ich, der ist gefloppt, und dann habe ich in den Kommentaren, ist kein Flop, der war voll geil. Ja, aber etwas kann trotzdem floppen, selbst wenn es geil ist. Im Gegenteil, es kann auch etwas mega Hit sein, selbst wenn es scheiße ist. So.
Ja, aber da sind wir auch ein bisschen selber mit dran schuld, weil wir auch oft synonym, wenn ein Film schlecht ist, wir ihn Flop nennen. Obwohl
nee,
eigentlich mit Flop, ja doch, wir machen auch Flop 10 oder sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay, stimmt.
Denk du mal nach, fair. Wir machen es auch. Also ich bin eigentlich aber ein Kämpfer dafür, immer zu sagen, wenn man immer von Flop redet, oder ne, dann sag ich auch immer, du meinst Boxoffice? Nee, da lief das, oder eben nicht. Aber das ist ja eigentlich damit gemeint. Und eigentlich muss man da mehr auf seine Wortwahl achten, auch wir. Aber kommen wir doch zu deiner Nummer 1. Wenn ich da auf die Wortwahl achte, merke ich, kann das sein, dass es eine Anspielung auf Fury Road ist? Der Film fühlt sich auch so an im Trailer.
Definitiv.
Road to Revenge.
Ja, Sisu 2. Hast du den ersten gesehen?
Nein.
Du weißt nicht, also ohne Spaß, Marco. Ohne Spaß. Hm. Ich bin ganz ehrlich. Und du bist ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn es um solche Genrefilme und so geht. Sagst du, ach, das ist nicht deins. Ich garantiere dir, Sisu 1 würdest du feiern ohne Ende. Ohne Ende. Sisu 1, ich kenne deinen Geschmack.
Ich kann das kurz erklären, wie es dazu kam. Ich meine, fast zeitgleich oder zumindest zu einem ähnlichen Zeitpunkt kam Blood and Gold raus, der Netflix-Film von Peter Torwart. Und ich bin ein großer Peter Torwart-Fan, zumindest seit Bang Boom Bang, weil das wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsfilm aus Deutschland ist. Ich weiß, wir haben auch Der Untergang und Das Leben der Anderen, den ich auch super
und
toll finde.
Und Fuck You Goethe.
Und ja, Fuck You Goethe natürlich. Aber ich liebe Bang Boom Bang. Das ist ein Film, den kann ich wirklich jedes Jahr gucken. Ich als alter Guy Ritchie Tarantino-Fan kann diesen Film nicht abfeiern. Und als der dann Blood and Gold rausgebracht hat, was ja auch sehr Tarantino-esque und Glorious Bastards-mäßig ist, und zu einem ähnlichen Zeitpunkt kam Sisu raus. So innerlich trifft man dann, obwohl man es nicht müsste, eine Wahl. Was von beiden gucke ich jetzt? Und ich habe mich zu Blood and Gold entschieden, der bestimmt nicht so gut ist wie Sisu, weil auch wenn ich Sisu nie gesehen habe, der hat ein Kult-Following. Und Blood and Gold hat's halt nicht. Also habe ich wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung getroffen, aber es hat mich halt interessiert. Und es war auch nicht es war auch kein super schlechter Film, Blood and Gold. Und aber erzähl mir doch, warum ist Sisu dieser, ist es jetzt ein finnischer Film? Ich glaube, ein finnischer Film, oder? Norwegisch?
Ja, ich meine
Schwedisch,
auch, ich guck jetzt nochmal. Sisu.
Weil ich meine, finnisch aus dieser alten, ja, ist finnisch. Aus dieser, ich kann mir das auch deswegen nur merken, weil die Finnen ja seit diesem Scharfschützen aus dem Zweiten Weltkrieg, diesen White Devil, der ja wahrscheinlich die meisten Abschüsse eines Scharfschützen jemals hatte in der Kriegsgeschichte, seit diesem Typen verbindet man auch Finnen, also gerade wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, als diese Guerillakämpfer, ein Mann gegen eine halbe Armee. Und dann hast du halt Sisu, der eigentlich genau das ist. Deswegen habe ich in meinem Kopf auch diese Brücke geschlagen. Weißt du, wovon ich rede, wenn ich von diesem White Devil rede?
Ja, hast du mir schon mal erzählt. Ja. Das ist so ein unfassbar krasser Badass-Scharfschütze gewesen sein.
Es ist ein super interessanter Wikipedia-Eintrag. Den habe ich komplett gelesen vor Jahren mal. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Liegt auch daran, weil Metal Gear Solid 3, das ja jetzt in Remake als Remake rausgekommen ist für die Konsolen und PC, glaube ich, auch. Da drin gibt es ja diesen Scharfschützen, The End. Und The End basiert auf den White Devil, auf diesem wahren Kriegshelden. Und und daran erinnert mich Sisu, obwohl es kein Scharfschütze ist. Ich weiß, ich habe jetzt lange drüber geredet, ohne was zu sagen. Erzähl du mir mehr von Sisu.
Ich werde dir den jetzt pitchen, okay? Und ich glaube, das ist voll, ich glaube, das ist voll deine Art Film, okay?
Ja, ja, ja.
Der Film ist ein einziger Liebesbrief an Genrefilme, die im Zweiten Weltkrieg spielen, aber eher Genrefilme sind. Es gibt ja diese richtigen Historiendramen und Kriegsfilme und dann gibt es sowas wie Clint Eastwood-Filme oder Gesprengte Ketten oder sonst was, weißt du? Mhm. So, oder sowas, was
Glorious Bastards. Ja, aber Gesprengte Ketten ist ja ein Historienfilm.
Ja, okay, sowas, was Glorious Bastards probiert hat zu sein. So etwas, was The Dirty Dozen. Wie das zu sein.
Ja,
okay.
The Dirty Dozen, ja, das trifft es ganz gut, ja.
Okay, gut. Ja.
Jetzt warte mal, Stoßtrupp Gold, kennst du den noch?
Nee.
Der Kojak gespielt hat.
Ich weiß, wen du meinst, aber.
Kelly Savalas.
Aber lass mich kurz ausführen.
Ja, sorry.
Aber lass mich kurz ausführen. So, der Film vereint dieses Genre, und es ist halt ein ganz bestimmtes Exploitation-Zweite Weltkriegsgenre mit Spaghetti Western.
Ja.
Und das ist ja ohnehin deins.
Ja.
Weil unsere Hauptfigur könnte genauso gut Blondie sein aus The Good, The Bad and The Ugly. Das ist jemand, der sagt, ich will mit nichts davon zu tun haben. Das ist keiner, der gerade dient. Das ist ein Typ, der in der Einöde nach Gold sucht und er hat nur seinen Hund und sein Pferd und das ist alles. Und er redet den ganzen Film über nicht. Nicht ein Wort. Ja? Und als er Gold findet und ihm ein Nazi-Trupp über den Weg läuft und die sein Gold konfiszieren, schlachtet er die ab. Ja? Also auf extremste Art und Weise. Also es ist wirklich so, Nobody fandst du ja super. Überleg mal so, Nobody meets John Wick, meets aber mehr gritty und nicht überchoreografiert, ja. Und sehr schnell wird der Typ eine One-Man-Army und dabei wollte er nur sein Gold behalten. Ja? Das ist alles, worum es ihm geht. Und legt sich dann im Grunde genommen mit den sich im Rückzug befindenden deutschen Kräften an, die ja selber an das Gold kommen wollen, um sich eventuell eine reine Weste zu kaufen, weil sie wissen, sie werden vor ein Kriegsgericht gestellt, weil sie sind gerade dabei, den Krieg zu verlieren. Ja? Und egal, was die Deutschen ihm entgegenbringen, der Typ scheint untötbar zu sein. Im Verlaufe dieses Films wird er niedergestochen, angeschossen, gehängt, angezündet und alles Mögliche. Und er macht einfach weiter. Ja? Und ich sag's dir, Marco, 90 Minuten geht der Film oder so. Ich habe selten gesehen, dass ein Film so over the top ist und gleichzeitig restrained. Also beides gleichzeitig ist. Und du hast so viel Spaß mit diesem Konzept, das glaubst du nicht. Pacing ist perfekt. Wirklich, es geht circa nach 10 Minuten los. Und dann hast du einfach nur Spaß, 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 Spaß. Es ist auch ein perfekter Film. Ich würde dir nicht empfehlen, den allein zu gucken. Ich würde sagen, du nimmst dir einen Kumpel, ihr macht ein Bier auf, gönnt euch den. Ihr werdet so viel Spaß haben, du hast keine Ahnung. Also, ich habe gerade spezifische Szenen im Kopf, wo ich weiß, wie du drauf reagieren wirst.
Ja? Wir können zusammenschauen.
Lass ja, uns auch und, zusammenschauen, auch, und, auch als und auch als Gamer. Weißt du, die Kills haben auch manchmal so eine Gaming-Ästhetik. Wo, weißt du, diese Kills, wo man die Hand vor den Mund macht und sagt, solche Kills gibt es dort. Ja. Und jetzt kommt der zweite Teil raus. Und man erfährt ja nämlich, dass, also das erfährt man schon, es ist jetzt kein Spoiler mehr, und es ist im Trailer zu dem Film und es wird in Teil 1 erwähnt, seine Familie wurde getötet von den Sowjets. Ja. Und in Teil 2 ist der Plot, so wie die Prämisse grob beschrieben ist bis dato, er geht zurück in seine Heimatstadt, die immer noch besetzt ist von den Sowjets, und will sein altes Familienhaus ausräumen und quasi on the road packen. Ja, hat er jetzt ordentlich Geld, Gold, hat immer noch sein Hoodie, den hat er auch immer noch. Und die Sowjets haben es auf ihn abgesehen, auf den Typen, who refuses to die. Ja, und ja, nachdem er im letzten Film sich durch Nazis geschlachtet hat, sind jetzt die Kommis dran. Das Einzige ist, ich empfehle den Trailer zum zweiten Film nicht zu gucken, weil ich befürchte, dass er schon viel zu viel zeigt. Viel zu viel von den Setpieces und viel zu viel von den Kills. Also wenn du so wirklich überraschend wärst, vielleicht irre ich mich, aber ich habe den Trailer beim Fantasy Filmfest gesehen. Und ich meine, der Trailer ging so 2,5 Minuten und es war viel zu lang. Und ich so, oh, ich will ihn nicht sehen, will ihn nicht sehen, will ihn nicht sehen, ich will es im Film sehen. So, also, aber sieht super aus. Ich bin richtig glücklich, dass der erste Film so ein Erfolg war. Dass man gesagt hat, der kriegt eine Fortsetzung.
Ja, es ist halt ein kleiner Kultfilm, ne? Ich habe den Trailer, ich gebe dir recht, ich finde, der verrät zu viel im Sinne von, du hast einen Film, der heißt Road to Revenge als Untertitel. Er zeigt dir sehr viel von dieser Verfolgungsjagd, die sich über diesen ganzen Film anscheinend entfaltet, also Mad Max Fury Road mäßig. Zeigt aber auch, wie diese Verfolgungsjagd endet. Also dann geht's danach auch noch weiter anscheinend, aber wo ich wirklich denke, jetzt verratet ihr wichtige Plotpoints, auch wenn es ihr eigentlich nur Action zeigen wollt, die nonstop ist, ne? So wie der Film wahrscheinlich auch ist. Aber es ist ein bisschen viel, ist unnötig viel. Aber es ist jetzt auch nicht so. Ich fühle mich ja generell nicht von Trailern jetzt so sehr gespoilert, deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Du hast ja echt die Augen zugehalten dann.
Ja, ich war so, es reicht jetzt. So, ich will nicht alles sehen. Aber übrigens, der wurde jetzt auch schon Leuten vorgeführt, hat auf Rotten Tomatoes ist er eingestiegen mit 100%. Aber gut, noch nicht so viele Kritiken, muss man dazu sagen. Und auf dem Fantastic Fest wurde er gezeigt und da hat er eine Review gekriegt, dass er ein fantastisches Action-Sequel ist, dass die Action wurde verglichen mit Mad Max Fury Road, hast du auch schon gesagt, und die nennen das beste Action-Sequel seit John Wick 4. Also, das ist eine Ansage.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Action-Sequels gab es denn seit John Wick 4? Das ist jetzt nur auch nur 3 Jahre her, oder?
Na, zig Vergessenswerte.
Wie viele denn? Also, jetzt mal ohne Witze, so viele Action-Sequels sind es jetzt nicht gewesen seit John Wick 4.
Naja, Ballerina ist ja trotzdem, zählt irgendwo doch.
Ja, natürlich, aber ist ja kein geiles Sequel.
Warte.
Du musst ja ein gutes sagen, also ein richtig gutes, wo man sagen könnte, oh, der hat den getoppt. Weißt du, was ich meine? Weil sonst bist du ganz schnell bei der beste Marvel-Film seit dem letzten Marvel-Film.
Stimmt, aber ich glaube, es bezieht sich eher darauf, dass er es mit John Wick 4 sogar vergleichen möchte.
Das ist was anderes. Also da sage ich wieder, okay, da sind wir uns ja ein. Wir hatten das damals ja schon groß rausposaunt und das habe ich jetzt immer öfter gelesen, dass John Wick 4 zu den besten Action-Fortsetzungen aller Zeiten im Moment gehört und ich bin da voll dabei. Ich finde den so, was dieses Over-the-Top angeht, ohne den ersten Teil zu negieren. Und ein ganz eigenes Ding noch mal aufmacht, ein ganz eigenes, fast schon Genre, der noch Spaghetti-Western-mäßiger ist als der erste Film, weil der erste es vielleicht sogar gar nicht ist. Das finde ich ganz toll. Mein Vorschlag steht im Raum. Wir werden ganz kurz am Ende noch mal reden, weil du mich ja im Oktober besuchst. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns zusammen Sisu an im Oktober.
Sehr gerne. Also ohne Witz, würde mich wundern, wenn du nicht zumindest Spaß mit der Nummer hättest. Also ich kenne ja deinen Geschmack. Und der hat so viel Spaß gemacht. So.
Du brauchst mir gerade mehrere Überleitungen, weil also erstmal noch keine Überleitung, aber Sisu Road to Revenge oder Sisu 2 kommt am 20.11. raus. Und ich kenne ja auch deinen Geschmack, deswegen weiß ich, dass du mit meiner Nummer 1 nicht ganz so einverstanden sein wirst. Aber du bist zumindest vorsichtig interessiert. Weil auch dieser Film auch auf einem ich glaube nicht auf einem Fantasy nee, im Fantasy-Film fest sowieso nicht. Nicht auf dem, wie hast du gesagt, Fantastic Fest?
Fantastic Fest.
Ich glaube, auf diesem oder auf einem anderen Festival wurde er schon gezeigt und stieg auch mit 100% auf Rotten Tomatoes ein. Nämlich Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery von deinem Lieblingsregisseur Rian Johnson. Zumindest ist er einer meiner Lieblingsregisseure. Und ich habe dazu letztes Mal, glaube ich, schon ein paar Worte verloren. Deswegen muss ich die eigentlich gar nicht so sehr wiederholen. Ihr hört einfach das letzte Potpourri. Da reden wir über den Trailer von Wake Up Dead Man. Da hört ihr auch die Live-Reaction von Eve zu dem Trailer. Aber ich bleibe gespannt. Ich liebe die Knives Out-Filme. Ich möchte eher über ein anderes Phänomen reden. Ich habe gestern einen Trailer gesehen zu Murder at the Embassy. Das ist auch so ein Period-Piece. Ich dachte erst, das ist eine Agatha Christie-Verfilmung oder irgendwas mit der jungen Miss Marple oder so, weil das so aussieht. Und da ist mir noch mal klar geworden, das ist krass, was 2019 der riesige Erfolg von Knives Out eigentlich losgelöst hat. Seitdem haben wir eine Krimi-Verfilmung oder wenn es auch was Eigenes ist, nach der anderen. Ich meine, eine der erfolgreichsten Disney-Plus-Serien ist Murderer in the Building. Hat einen riesen Kult-Following, auch wenn die Serie, glaube ich, nichts für mich ist. Weil aus irgendeinem
heißt Grund. Heißt es nicht No Murders Left in the Building?
Ich dachte Murder Left in the Building?
Ich glaube,
ich dachte no Murderers in the Building. Bin ich Only Murderers in the Building. Ich habe das Only verschluckt, aber ansonsten hat's gestimmt. Ich gehöre anscheinend zu diesen wenigen Menschen auf der Welt, die Martin Short einfach nicht lustig finden. Und deswegen kann ich das nicht gucken. Aber was ich sagen will ist, Krimiserien sind wieder ein Ding. Auf Netflix gab's neulich eine mit Helen Mirren und Pierce Brosnan. Ich glaube, es war Helen Mirren. Was Helen Mirren? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die nicht gesehen, da waren die Reviews jetzt auch nicht so gut. Aber du hast dann die ganzen Filme, auch mit Kenneth Branagh, der Hercule Poirot zurückbringt und so weiter. Ich behaupte, diesen Riesenschwung an Krimis, den wir jetzt haben, hat 2019 Knives Out ausgelöst, weil das ein absoluter Thanksgiving-Superhit war. Und Glass Onion, auch wenn du den gar nicht magst und dem neulich erst ein Video gewidmet hast, der war ein absoluter Weihnachtsfilm-Hit bei Netflix. Und das Gleiche erhoffen sie sich jetzt halt von Wake Up Dead Man. Und Wake Up Dead Man, der dritte Teil der Benoit Blanc-Reihe mit Daniel Craig, der wird am 26.11. im Kino starten und am 12.12., also rechtzeitig vor Weihnachten, auf Netflix. Und ich kann auch nur noch mal jedem empfehlen, schaut das im Kino. Unbedingt. Und schaut ihn einfach an Weihnachten mit der Familie noch mal. Das kann man nicht eintauschen, dieses Feeling mit einem vollen Kinosaal, der vor Lachen auf dem Boden liegt und gleichzeitig gespannt ist, wer der Mörder ist, sich so einen Film anzugucken. Und ich liebe Knives Out dafür. Ich mochte Glass Onion immer noch sehr dafür. Und Wake Up Dead Man ist mein absoluter Need-Film des Jahres. Der einzige, der mir noch wichtiger war, als das Jahr angefangen hat, war Superman.
Der war mir auch wichtig. Und dann habe ich ihn gesehen.
Ja, und dann habe ich ihn noch dreimal gesehen, weil ich ihn immer noch wichtig finde und großartig finde. So, und jetzt bin ich gespannt auf Wake Up Dead Man. Wir können ja nicht bei allem einer Meinung sein. Oder hast du noch was Neues zu Wake Up Dead Man zu sagen?
Nö. Definitiv nicht.
Du hast in den letzten Wochen sehr viel über Rian Johnson geredet, mindestens zwei Videos.
Deswegen, ich habe dazu nichts zu sagen. Also, es reicht.
Ich kann auch nur empfehlen, ihm auf Instagram zu folgen. Das finde ich auch immer sehr lustig. Da hat er übrigens auch das geteilt, da habe ich es zuerst gesehen, dieses Box Office Challenged, diesen Interview-Ausschnitt, den Instagram-Post davon, den hat Rian Johnson geteilt und deswegen habe ich den gesehen. Er hat halt Humor, ne? Hat er dich auch gekriegt. So, ich habe ja angedeutet, es gibt einen Grund, warum du hierher kommst. Deswegen ganz, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben das aber letzte Woche, haben wir das auch schon kurz berichtet. Media for You hier in München, auf den Münchner Medientagen. Da kann man als vermeintlich junger Mensch, würde ich mal sagen, der in der Medienbranche einsteigen will, kann man sich dort Panels anschauen, Talks anschauen oder unseren Livestream anschauen. Live-Podcast, ein Live-Talk, wenn wir eine Folge Nerd und Kultur live dort auf der Bühne aufnehmen. Und wie gesagt, für Media4U selbst ist der Eintritt sogar kostenlos, für die Medientage München als Fachbesucher nicht, aber für die Media4U schon. Das ist auch hier im Ostbahnhof, dann kriegt man einen anderen Badge und dann kann man sich unsere Panels anschauen, weil wir werden ja auf mehreren Panels dort zu sehen sein. Ausschnitte davon werden es dann früher oder später auch auf YouTube schaffen. Es kann aber auch ein bisschen dauern. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr im Großraum München lebt oder sowieso in der Medienbranche arbeiten wollt, besonders in Bayern, kommt einfach vorbei und schaut euch das an. Das hier ist jetzt auch alles unbezahlte Werbung. Wir werden gar nicht dafür bezahlt. Wir sind einfach nur gerne dort. Ich gebe sogar, und das ist jetzt neu im Verhältnis zu letzte Woche, ich gebe sogar einen Workshop. Ich gebe einen Workshop am Donnerstag, am Freitag treten wir auf. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Am Donnerstag trete da nicht auf, sondern es ist ein Workshop, für den man sich anmelden muss, glaube ich. Ich packe euch Links in die Shownotes. Kann aber sein, dass die Workshop-Anmeldung da noch gar nicht drin ist, aber der Termin oder wo man sich anmelden muss. Und zwar gebe ich einen Workshop über Handyfotografie. Klingt ein bisschen komisch, aber ich weiß, du folgst mir ja auch.
Komisch ist aber so.
Ja, es ist halt, ist erstmal merkwürdig, warum Handyfotos? Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich bin jemand, der extrem viel auf seinem Handy festhält und der Öffentlichkeit zeigt. Und das meiste kann ich euch ja gar nicht zeigen, weil so viel Privates dabei ist. Aber ich liebe Handyfotografie und gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen mein Job, weil Instagram, ich habe ja auch ich mache ja auch für Werbepartner was Sachen auf Instagram und so weiter. Und ich gebe einen Workshop über Storytelling in Instagram-Stories und wie man mit dem Handy, blöd gesagt, einfach bessere Bilder macht. Weil ich sehe das im Bekanntenkreis immer, wenn Leute so, boah, das ist so ein geiles Bild und das liegt doch bestimmt nur an deinem Handy. Es liegt auch an meinem Handy, weil ich mein Google Pixel liebe und das tolle Bilder macht. Aber es sind noch sehr viel mehr Tricks dahinter, wie man sie als Kameramann oder Fotograf halt gelernt hat oder sich angeeignet hat. Und ich gebe gerne so ein bisschen was von meinen Insights weiter. Deswegen könnt ihr euch einen Workshop eintragen, könnt euch da anmelden. Die Teilnehmerzahl wird bestimmt begrenzt sein, weil das hinter verschlossenen Türen ist. Und dann gebe ich einen Workshop zur Handyfotografie. So, alle anderen Infos findet ihr in den Shownotes. Ich werde auch da sein. Wir werden auch Zeit haben, mit euch reden zu können. Also auch nicht nur für die Kamera und für das Mikro zu reden. Deswegen be our guests. Nerd und Kultur live am Ostbahnhof im House of Communication im Oktober und zwar am 24.10., das ist der Freitag, da haben wir unseren Live-Podcast auf den Medientagen in München bei Media4U. Und du musst dir ganz dringend was verkneifen zu sagen, wenn ich deine Mimik so sehe. Ist es etwas, was ich rausschneiden muss, Yves? Ist es etwas, was ich rausschneiden muss? Nein? Dann sag's.
Ich bin der Marco. Wenn ihr sehen wollt, wie ich meine Trades kostenlos weitergebe, kommt in die Gruppe. Kommt in die Gruppe.
In die geschlossene Gruppe und überweist mir vorher mit PayPal was, ja.
Kommt in die Gruppe, ihr könnt mir überweisen, ihr könnt mich supporten, aber ich mach euch reich. Ich zeig euch richtig, wie geht.
Ja, okay. Ich zeig euch.
Normalerweise, all diese Broker da draußen verraten ihre Trades nicht. Ich bin Marco. So, komm in die Gruppe.
Ungefähr so. Was auch geht, sind Filme, die wir heute noch nicht genannt haben. Ich habe sie aber zumindest kurz aufgelöst. Wir können ja für 2-3 Sätze dazu sagen, warum sie nicht drin vorkommen. Also, mein erster Pick wäre Tron Ares. Der kommt ja in den nächsten Tagen am 9. Oktober und ich bin sowas von nicht hyped auf diesen Film. Du hast mir ja verraten, du bist gar kein Tron-Fan, ne?
Nö. Also, ich bin weder Anti noch Pro. Also, ich bin da so.
Ich mochte halt den Score von dem zweiten Film.
Ich auch, ich mag Daft Punk. Ja. Und hier Nine Inch Nails macht den Score zu Teil 3, zumindest Trailer-Kampagne. Score ist eine Sache. Ich sehe da immer diese Bilder und diese Neonlichter, sage ich, ui, sieht aber schön aus. Aber
der Rest. Ja, ich bin so komplett perplex bei Tron Ares, weil ich habe schon lange nicht mehr so einen Big-Budget-Film gesehen mit einer Big-Budget-Medienkampagne, bei dem ich nicht weiß, wer eigentlich der Protagonist sein soll. Also die ersten Trailer haben mir suggeriert, dass Jared Leto der Bösewicht ist. Aber eventuell ist er sowas wie die rechte Hand des eigentlichen Helden? Oder ist er doch der Held? Was soll das alles?
Und jetzt kommt diese virtuelle Welt und will Independence Day machen? Das sieht so ein bisschen so aus.
Ja, also ich finde, man bewegt sich sehr weit weg. Man bewegt sich sehr weit weg von der Prämisse. Die Prämisse war ja damals schon komisch, aber halt ikonisch. Also wirklich so dieses, du kannst dich reinbeamen in die virtuelle Welt und das ist eine Welt. Also eigentlich das, was Quantumania uns so ein bisschen vorgaukelt. Und ich mochte Tron schon immer, auch als Konzept, auch als Videospiel. Da gab es auch eine Videospielumsetzung, die so aussah wie der Film damals. Und ja, ich bin ein bisschen perplex, was das angeht. Wo ich auch ein bisschen perplex bin, ist eigentlich der Film des Jahres, der wahrscheinlich auch der einer der erfolgreichsten Filme des Jahres werden würde, aber es bei weitem nicht in diese Liste schafft, nämlich Avatar 3 Fire and Ash am 17.12.
Der Film heißt Avatar Fire in the Ass. Okay. Mhm. Ich kann es nicht lassen.
Es fühlt sich zumindest so an, wenn man den Trailer sieht, weil ich hatte ehrlich gesagt, das hat mich eher abgeschreckt. Und ich mag ja den zweiten Teil. Ich mag den für diese Tauchsequenz, für diese Bilder, für dieses Gefühl. Und nichts, was ich in Avatar auch im ganz neuen Trailer gesehen habe vom dritten, nichts davon vermittelt mir ein Gefühl von, das will ich in 3D sehen. Weißt du, was ich meine?
Voll. Entschuldigung, ich habe gegähnt.
Ja.
Ich bin so müde heute. Ich bin wirklich 30 Minuten, bevor der Podcast losging, aufgestanden. Ich habe auch Augenringe, die ich gerade sehe hier. Meine Güte. Aber ja, Avatar macht mich auch noch mehr müde, muss ich sagen. Wenn wir über Avatar reden, es macht mich einfach müde. Ich finde, Avatar, muss ich jetzt einfach sagen, ich habe das Gefühl, James Cameron hat irgendeinen Zauberspruch auf die Welt gelegt und gesagt, mögt das und die, wir mögen das. Und ich verstehe nicht, warum. Ich komme mir vor wie der Weirdo, weil ich fand selbst den ersten Film absolut überbewertet. Ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, selbst die, die Avatar lieben, die sagen, ey, welchen Film gucken wir heute Abend mal zu Hause? Avatar. Nie sehe ich das, dass irgendjemand sagt, ey, ich guck mir heute Avatar an. Wir machen heute einen geilen Filmabend, was gibt's zu gucken? Avatar. Oder was ist der beste Cameron-Film? Ja, dann sagen alle Avatar und gucken trotzdem Terminator 2. So, und oder Aliens oder Titanic oder True Lies oder was weiß ich. Ich verstehe diesen Avatar-Hype so krass nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich fühle mich gerade wie Will Ferrell am Ende von Zoolander. I think I'm taking crazy pills. So. Und ich habe mich dann dafür geöffnet, für Avatar 2. Und dann saß ich da 3 Stunden im Kino und habe das Gleiche nochmal gekriegt, aber in einfach 3 Stunden. Und das ist so krass. Also da dachte ich mir, boah, du hast so angegeben, dass du jetzt 10 Jahre an diesem Film saßt, aber ich wusste nicht, dass nur 5 Minuten ins Skript gegangen sind. Das ist ja unglaublich. So, und das sieht jetzt aus wie genau das gleiche nochmal. Sorry, da kann ich auch Leute verstehen. Weißt du, Michael Bay kriegt richtig auf die Fresse, weil er uns 5-mal den gleichen Transformers-Film gemacht hat. 5-mal! Es ist jedes Mal das Gleiche. Deswegen, irgendjemand hat damals so ein Meme gemacht, da bin ich gestorben vor Lachen. Zu Transformers 5 meine ich das, weil da war auf dem Poster Optimus Prime mit so einem Schwert. Ja? Und da stand, als Titel hat es jemand gemacht, This time I have a dumb sword. So. Da bin ich so gestorben. Das war so akkurat. Das ist die Änderung des Films. Und ja, diesmal gibt's halt ein bisschen Feuerscheiße. So, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich so krass nicht. Ich werde natürlich gucken, weil es ist kulturell trotzdem irgendwie relevant, das zu gucken. Aber die Tatsache, dass dieser Film nicht mal den Anstand besitzt, nur 2 Stunden zu gehen und schon wieder so aufgeblasen ist. Ey, ihr erzählt doch gar nichts. Ihr erzählt überhaupt nichts. Und es geht 3 Stunden. Das will ich nicht. Das ist Zeit. Weißt du, du und ich, wir sind in einem Alter angekommen. Zeit ist die wichtigste Währung, die wir auf dieser Welt haben. So, und es sind 3 Stunden. 3 Stunden. Dann kann ich nicht mal, ja, wenn ich dann pinkeln gehe, weil ich 2 Cola getrunken habe, dann sagen mir alle, hör, du hast den Film ja gar nicht gesehen. Da war diese eine Szene, die war so krass. Ich so, ja, ich muss jetzt aber mal pissen.
Sorry. Ja, aber also erstens, ich habe mich gerade gefühlt, du stiehst mir meine Zeit. Und die von den Leuten da draußen mit deinem langen Avatar-Band.
Sorry, das war ganz schön tief in mir drin. Ich weiß nicht, wo das gerade herkam.
Ich merke schon.
Ich weiß nicht, wo das gerade herkam.
Hört dazu auch gerne unseren Avatar-Podcast von vor 2 Jahren? 2 Jahren? Was, vor 2 oder 3 Jahren? keine Ahnung. Die haben die zwei Filme ja hintereinander gedreht und jetzt einfach nur so lange in der Post-Production gebraucht. Aber to be fair, Cameron sagt ja auch, du sollst ruhig pissen gehen, verpasst schon nichts und guckst halt irgendwann noch mal. Ist ja egal. Und vielleicht ist das auch sein großer Masterplan, ne? Wenn die Filme lang genug sind, gehen die Leute öfter rein. That being said, ich habe aber zwei andere Filme noch, die ich ganz kurz erwähnen will, die sich raufgeschummelt haben auf, die hätten jetzt auch, also so eine Art Ehrennennung, die hätten jetzt auch in der Liste sein können. Der eine ist A House of Dynamite, dazu kam erst gestern, also am Donnerstag, Zeitpunkt unserer Aufnahme, kam der erste Trailer, das ist der neue Catherine Bigelow-Film, auch ein Netflix-Film, der auch im Kino kommt. Das ist ein Kammerspiel darüber, über diesen DEFCON-Raum, wie der reagieren würde, wenn eine einzelne Atomrakete in Richtung USA geschossen wird. Eine einzelne.
Oh.
Und also, wenn die Sowjetunion, sag ich schon, wenn Russland oder damals die Sowjetunion.
Was ist der Unterschied?
Tausende Raketen auf einmal schießen würde, dann ist ja klar, wie du reagieren musst, quasi, ne? Aber wenn es eine einzelne ist, hä? Und warum? Und wie reagieren wir jetzt? Ist das ein Fehler? Und so, also das ist das, was der Trailer suggeriert. Und das fand ich total spannend und würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Die Frage ist nur, ob im Kino oder auf Netflix. Der kommt im Oktober. Dann haben wir noch Good Fortune mit Keanu Reeves. Den würde ich mir eigentlich gerne anschauen. Da ist auch eine Premiere in Berlin, zu der ich dann leider vermutlich nicht kann. Ich hoffe, du gehst dann hin. Gehst du hin Anfang Oktober?
Sieht so aus gerade, als wenn ich in dir, ja.
Ja, würde ich mir auch viel versprechen. Also mit Seth Rogen, Keanu Reeves und, wie heißt der nochmal, Asani, der Comedian, wie heißt er denn?
Ich weiß, welchen du meinst.
Der hat, glaube ich, den Film sogar geschrieben und Regie geführt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich kann mir seinen Namen leider nicht merken.
Ja, Aziz Ansari.
Aziz Ansari. Und Aziz Ansari war ja der auch in This is the End.
Der war so lustig.
Welchen Bein hat er noch mal gezogen, wenn ich mitnehmen wollte, als er in dieses Loch gefallen ist?
Oh Gott, ja, wen hat der die ganze Zeit getreten?
Kevin Hart. Es war Kevin Hart, glaube ich. Der hat ihn runtergetreten. Ja, ich glaube, daher kennen er und Keanu Reeves sich. Nee, warte mal. War Keanu Reeves in This is the End? Nee. Jetzt bin ich gerade. Nee, er und Seth Rogen.
Seth Rogen war da eher. Na, die kannten sich alle schon vorher.
Jetzt weiß ich wieder, was das Thema war. Keanu Reeves ist ein Riesenfan von This is the End. So rum war's. Und deswegen wollte er unbedingt ein Good Fortune mitmachen.
Der ist so lustig. Der ist so lustig. Also, This is the End. Das ist eine All-Time-Classic-Comedy.
Da schließt sich auf jeden Fall der Kreis zu Channing Tatum. Zurückzukommen unseres Podcasts. Ja, also Good Fortune werde ich mir angucken. Da fand ich den Trailer sehr lustig. Also, auch so ein klassisches, eigentlich ist das so ein 80er-Genre, oder? Filme, in denen ein Reicher und ein Armer die Plätze tauschen. Ich erinnere mich an den Film Trading Places. War das Filofax, oder? War das der?
Nee, ist die Glücksritter.
Das ist die Glücksritter.
Heißt auf der mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd.
Also, das ist der. Und
Jamie Lee Curtis.
Wie hieß denn der nochmal mit James Belushi? Der hieß auch in Deutschland Filofax.
Oh, den kenne ich gar nicht.
Und der hieß im Original ganz anders. Da hat er nämlich, da kriegt jemand das Filofax von dem anderen. Taking Care of Business hieß der.
Okay. Es gibt auch Dingsbums so einen mit Mel Brooks, der heißt Life Sucks und auf Deutsch sogar das Leben stinkt.
Das ist wohl eine gute Übersetzung in dem Fall. Ja gut, apropos das Leben stinkt, der Podcast stinkt jetzt Richtung Ende und das stinkt euch vielleicht auch nicht. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder und dann schauen wir mal, ob es ein dann ist ein One After Another. Das ist ja das nächste. Und über die anderen Sachen werden wir bei Gelegenheit reden. Ich habe Caught Stealing mittlerweile gesehen, aber läuft eh noch kaum im Kino. Deswegen haben wir es nicht eilig, aber können wir dann bei Gelegenheit drüber reden. So, wir brauchen ein Schlusswort, Yves.
Oh Gott, ich hab diesmal gar nichts.
Ich hab vor zwei Stunden gesagt, denk dir bis zum Ende des Podcasts Schlusswort.
Wir sind jetzt bei Keanu, also mach ich es ganz, wir enden auf Keanu und deswegen sage ich, I'm an angel, whoa.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.